Ein Fuß von Fuchs und genau das sind seine Szenen. Das ist Hebisch! Hebisch! Das ist Hebisch! Und das ist die dritte Liga! Das Trauma von Magdeburg ist besiegt durch Nicolas Hebisch. Da wackelt er, da fällt er fast um. Aber dann bleibt er doch noch stehen und vollendet. 1:0 in Magdeburg in der 40. Und jetzt hier das 3:1 von Nicolas.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 367 des Nur der FCM Podcasts. Und auch heute habt ihr es wieder im Intro gehört. Heute wieder mit einer Sonderfolge. Wir haben uns nämlich, zwei Sachen. Wir haben uns dazu entschieden, zunächst mal über dieses Ereignis vom vergangenen Wochenende erstmal nicht sprechen zu wollen. Also falls ihr das jetzt erwartet habt, ihr da draußen, dann seid euch sicher, wir sind so wütend noch über alles, was da passiert ist, dass wir das auch in der nächsten Woche sehr gerne noch aufgreifen werden. Also das schieben wir ein kleines bisschen und hatten jetzt für den heutigen Tag, für die heutige Aufnahme einfach vor, unsere Reihe zu 10 Jahren Aufstieg in den Profifußball rund zu machen und hatten ja die erste Folge mit unserem Meistertrainer Jens Hertel und mit seinem Co. Ronny Thielemann. Dann hatten wir, wie ihr ja wisst und hoffentlich auch gehört habt, ganz bestimmt auch gehört habt, 3 Folgen mit Spielern. Und jetzt, während ich gleich meine 2 Kolleginnen begrüße, könnt ihr euch ja nochmal überlegen, wer jetzt wohl noch zu Gast sein könnte. Aber mit mir hier im wunderbaren Fanprojekt in Magdeburg heute sitzen zunächst erst einmal die Kerstin.
Hallöchen.
Und der Thomas.
Guten Tag.
Genau, so, und dann haben wir uns gedacht, wenn wir mit dem Meistertrainer und dem Co-Trainer anfangen und auch schon Spieler hatten, dann ist es nur vernünftig, recht und billig und wichtig, dass wir auch nochmal mit dem Mann sprechen, der sportlich verantwortlich war in der damaligen Zeit, der ganz, ganz viele Fäden gezogen hat und natürlich auch einen riesen Anteil daran hatte, den Weg zu bereiten für diesen Aufstieg, und freuen uns riesig, dass Mario Kalnick hier mit bei uns am Tisch sitzt. Hallo Mario, schön, dass du dabei bist.
Hallo zusammen.
Ja, cool, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir es machen können, das heute hier nochmal rund zu machen. Wir haben ja gerade auch im Vorgespräch schon gehört, du hast dir die eine oder andere Folge angehört und auch die eine oder andere Aussage der Spieler sicherlich noch im Hinterkopf. Da müssen wir natürlich dich auch nochmal ein paar Sachen fragen. Wir würden aber gerne, wie wir es mit den Spielern auch gemacht haben, im Prinzip in der Jetztzeit nochmal anfangen. Weil ich mir gut vorstellen könnte, dass unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch wissen wollen, was macht Mario Kalnick eigentlich heute so. Hier sagt die Statistik, dass dein Vertrag am 30.06.2022, also über den 30.06.2022 hinaus, nicht verlängert wurde. Und dann natürlich sich die Frage aufdrängt, wie waren die letzten Jahre, was machst du heute so und wie geht's dir eigentlich?
Ja, ich bin dann seit 2022 wieder bei der Auke Sachsen-Anhalt angestellt und bin dort verantwortlich als Geschäftsbereichsleiter für das Thema Vertrieb. Also Mitgliedergewinnung steht vorne bei uns und wir sind ein aufstrebendes Unternehmen schon über Jahre hinweg und haben da auch ganz guten Zuwachs, und deswegen macht mir die Arbeit auch sehr viel Spaß und auch große Herausforderungen.
Ja, wunderbar. Okay. Wie nah dran oder weit weg bist du vom Club aktuell so?
Ja, also wenn ich das jetzt vergleiche von damals, dann sind es natürlich meilenweit weg, ja. Ich verfolge natürlich viele Spiele, also so viel wie möglich, was ich auch sehen kann. Das meiste auch vom TV, aber wie gesagt, dass ich schon einen vernünftigen Eindruck habe von dem Ding, aber die Nähe ist schon lange nicht mehr so da.
Ja, klar. Wenn ihr jetzt keine Fragen zur Jetztzeit habt, würde ich sagen, steigen wir mal in die Zeitmaschine. Und da habe ich das Landedatum heute noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit gelegt als mit unseren anderen Gästen. Und zwar landen wir jetzt am 5. April 2012. Da wurdest du, Mario, ins Präsidium des FCM berufen. Die ganze Geschichte lassen wir weg, wie das vorher war, was du für Stationen beim Club hattest. Ich denke, das wissen alle inzwischen. 2012, 5. April 2012, in welcher Situation hast du den Club damals vorgefunden?
Also ich weiß noch, das war ich erinnere mich mit Bauchschmerzen an diese Zeit. Also ich kann mich erinnern an die Pfeilaktion der Fans. Ich glaube, das war genau da diese Saison gewesen, wo man hinter den Toren lang gerannt ist und alle so fanden das so lustig. Medien haben es ja aufgenommen, aber ich fand es halt sportlich für den 1. FC Magdeburg irgendwie gruselig. Weil das ja schon irgendwie, ich sag mal so ein lächerlich machen war der Mannschaft, ja, also es war jedenfalls meine Sicht der Dinge, und deswegen habe ich auch gedacht, so Mensch, das ist irgendwie blöd, wie es läuft, und der 1. FC Magdeburg hat ja durchaus mehr, also da ich wenn ich darüber erzähle, muss ich auch von meiner Vorgeschichte herkommen, wie komme ich zum 1. FC Magdeburg, ja. Und da hat es eigentlich so angefangen, dass ich also aus Berlin damals mit 26 vor der Entscheidung stand und da habe ich zu meinem Kumpel damals gesagt, also pass mal auf, entweder gehe ich nochmal zum Verein, wo Fußball eine Rolle spielt, oder ich höre auf und widme mich den beruflichen Dingen in meinem Leben. Ja, also in Berlin beim BFC, da waren nicht so viele Zuschauer mehr und deswegen, das war für mich dann ein ganz klarer Schritt, nach Magdeburg zu kommen. Und dann jetzt dieser Schritt dann im 2012, die Saison, das war wirklich gruselig und das war nicht das, wofür ich eigentlich ursprünglich mal nach Magdeburg gekommen bin. Da habe ich gedacht, Mensch, Arm hochkrempeln und anpacken, vielleicht mit mehreren Leuten.
Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, an diese Saison erinnern wir uns auch noch alle.
Naja.
Nein, vielleicht nicht alle, aber viele hier noch sehr, sehr, sehr gut. Ja, da hat es die Mannschaft ja wirklich geschafft, auch das Stadion leer zu spielen. Da gab es einige Aktionen. Zum Glück blieb das nicht so, sondern es ging ja dann Schritt für Schritt so bergauf. Und bevor ich jetzt gleich an den Kollegen Thomas abgebe, jetzt vielleicht nochmal so die globalgalaktische Frage, also von 2012 und allem, was wir da gesehen haben, Pfeilaktion und so weiter, bis dann letzten Endes zu dieser Saison, über die wir jetzt gleich im Schwerpunkt sprechen, 2014-15. Was würdest du sagen, waren da so rückblickend so die Top 3 Weichenstellungen vielleicht, die überhaupt ermöglicht haben, aus dieser Situation tatsächlich 2 Aufstiegsspiele gegen Offenbach zu gewinnen?
Das ist wirklich schwierig, mit Top 3 da zu beantworten, weil ich glaube, das waren so viele Dinge, die eine Rolle spielten. Wenn man sich dann irgendwo priorisieren muss, dann muss ich schon sagen, dass es April 2012, diese schlechte Saison, und dann erinnere ich mich, das war der erste Moment, der wichtig war, sehr wichtig war für diesen ersten Schritt, das erste Spiel der neuen Saison, das wir dann angegangen sind. Ich weiß noch, da haben die Fans eine Riesenaktion gestartet, Aktion Auerbach. 10.000, glaube ich.
Genau.
Ich weiß, gegen Auerbach, ne?
Ja,
genau,
gegen Auerbach. Ja.
Und das war für mich damals ganz wichtig, also ich glaube nicht nur für mich, für alle Beteiligten, die auch ihr Herzblut da reingesteckt haben, das war ja alles ehrenamtliche Arbeit, ja, sagen, ey, alle stehen dahinter, ja, das war ganz wichtig auch für diese neue Mannschaft, die da formiert wurde und natürlich ein neuer Trainer, der auch da war mit Andreas Petersen, ja, und das war ein wichtiger Schritt aus meiner Sicht, genau wie dann Andreas Petersen, natürlich Jens Hertel darf gar nicht fehlen in der Riege, ja, genau wie dann Ronny Thielemann, das Präsidium, ja, auch die ganzen Verantwortungsträger dahinter, das war eine geschlossene Einheit, die nicht immer alle nur lieb und nett und kuschelig waren, ja, auch der ganze Aufsichtsrat, der war, sondern es war aber ein Beisammensein, das war eine hohe Vertrautheit, aber es war auch eine gewisse Ehrlichkeit da in allen Dingen, also ob positiv oder negativ, und das muss man jetzt so, wenn man kurz antwortet, einfach so mal zusammenfassen.
Ja. Mhm. Ja, genau, das ist ja, also dieser Zusammenhalt ist ja auch das, was wir immer wieder hören und aber jetzt.
Ergänzen möchte ich dann noch, da muss ich dann auch dazu sagen, dass wir natürlich dann auch in diesen Jahren zu dem Aufstieg hin es immer geschafft haben, den Pokal zu erreichen. Ja? Und das war immer eine wichtige Einnahmequelle, die dann eine große Rolle gespielt hat auch für das ganze Thema. Das war mir persönlich mal wichtig, kommen wir wahrscheinlich nachher drauf, also bei den Spielern habe ich schon gehört, Ziele und so, da war ja immer so ein Thema, aber wir mussten Kleid stecken, ja, weil das war wichtig, eben sich finanziell irgendwie was zu arbeiten. Wir dürfen ja nicht vergessen, das war ja nicht nur sportlich in der Misere, sondern wir saßen damals im Präsidium beisammen und hatten wirklich ernsthaft diskutiert, melden wir Insolvenz an oder sind wir mutig, den Schritt jetzt nach vorne zu gehen und sagen, wir sanieren das und bringen uns sportlich nach vorne. Das waren zwei Herausforderungen von großer Tragweite, die vor uns lagen. Ja. Und wir haben uns für das Letztere entschieden und sind uns heute natürlich sicher, dass das richtig war.
Absolut, ja, absolut. Genau. Jetzt hattest du Jens Hertel schon angesprochen und damit rutschen wir eigentlich schon in die Saison, oder? Jetzt
kommst du mich an,
oder hast du noch was vorher?
Mich würde noch interessieren, was war denn damals ausschlaggebend, einen Andreas Petersen zu holen? Weil er war ja, also ich kann mich erinnern, erste PK nach dem Spiel gegen Auerbach, 1-0 gewonnen und der hatte einfach eine Art an sich, der hat es geschafft, so dieses ganze Umfeld hier auch wieder so ein bisschen anzuzünden, wieder scharf zu machen auf den 1. FC Magdeburg. Und was war denn dein ausschlaggebender Punkt oder dein Punkt zu sagen, ich hole jetzt hier den Andreas Petersen hierher?
Also auch da nochmal ein bisschen weiter ausgeholt. Und zwar im April, wo ich dann anfing, Verantwortung zu übernehmen für das Thema Sport und Finanzen. Dann habe ich schon jetzt immer gesagt, also über diese 3 Monate kann ich eigentlich ein Buch schreiben. Also was ich dort erlebt habe, das habe ich mir meine Träume nicht vorstellen können, wie viele Menschen aus Deutschland sich bei mir gemeldet haben, die alles wollten, uns alles verkaufen wollten, bis hin, dass sie Berater waren und also nicht nur Spielerberater, auch den Verein beraten wollten, finanzielle Beratung oder irgendwelche anderen Dinge verkaufen wollten. Das ging hoch und runter bis hin, also ich sag mal, ASAP war ja die große Nummer davor. Ja,
stimmt.
Ja, ja. Aber davon, von diesen kleinen Dingen gab es so viele und dort die Klarheit und die Fokussierung behalten, das war Schritt 1. Und da war für mich klar, wir brauchen hier viele, die mit anpacken wollen, aber die auch wirklich bodenständig sind. Und wenn man Andreas Pedersen jetzt mal nimmt, dann ist das schon ein Merkmal, dass er auf Andreas Pedersen trifft, nicht Bodenständigkeit. Dazu kam, dass Andreas Pedersen immer ein großes Durchsetzungsvermögen als Trainer hatte. Ja, wir erinnern uns auch an gewisse Aktionen. Er ist ein Typ, ja, ja, die auch mal aufgefallen sind, nicht immer nur positiv, ja, aber er war halt ein Typ. Er war Fußball besessen oder ist Fußball besessen, ja, muss man auch deutlich sagen. Und er kannte sich bestens aus in der Regionalliga und er war positiv verrückt. Du brauchst auch jemanden, der positiv verrückt war, und genau diese Kriterien haben ja dann dafür gesprochen, dass wir also damals uns dann für Andreas Pedersen entschieden haben. Ja.
Und dann wurden in der Zeit dann auch die ein oder andere Spieler schon geholt, der dann ja auch 14, 15 eine große, die dann auch 14, 15 eine große Rolle gespielt haben. Nico Hamann, Christopher Hanke, Christian Beck sind ja dann verpflichtet worden, unter Andreas Pedersen auch. Dann gab es ja Abschlusszeit, Andreas Pedersen, gab es ja dann diesen 13-0 Landespokalsieg da im Süden da bei den anderen. Und da kann ich mich noch erinnern, da war es ja schon auch so, dass da war vorher schon klar, Andreas Pedersen geht. Das kommt Jens Hertel. Was hat denn da einen Ausschlag gegeben, in dem Moment zu sagen, okay, nach diesen 2 Jahren und Andreas Pedersen, also mal abgesehen von der Fußballlehrergeschichte, die da war, das kam ja auch. Warum ausgerechnet Jens Hertel?
Also, ja, also warum jetzt, also Jens Hertel, also wir sind ja aus dem Wechsel gekommen, also es ging nicht weiter mit Andreas, wir brauchten ja jemanden, der endlich auch die Perspektive hat, dann auch die dritte Ligamannschaft trainieren zu können, und dazu brauchtest du den Trainerschein, und das war unumstößlich, und da haben wir mit Andreas drüber gesprochen und haben uns dann auch an einem Tisch auch, ja, geeinigt, dass wir da einen anderen Weg einschlagen werden. Und dann, das weiß ich noch, das war auch eine sehr harte Zeit, auch persönlich, die ich im Nachgang als sehr arbeitsreich empfand, weil die sehr viel sich im Kopf abgespielt hat. Da kann ich mich an Nächte erinnern, wo ich nicht geschlafen habe, wo ich immer gesagt habe, wir brauchen jemanden, der genau hier 1:1 zu diesem Fußball passt, der hier zu diesem Fußballclub auch passt, der diese Mentalität aber auch mitbringt, wo der Club auch dran wachsen kann. Ja, und da gab es ja einige Kandidaten, die sind ausgestanden, und für mich war dann mit der ganzen Perspektive, wie Jens hat Fußball spielen lassen beim Berliner AK, ja, mithin, dass der bei RB Leipzig war. Ich aber wusste von RB Leipzig, wo ja mein ursprünglicher Trainer, der Ralf Rangnick, ja der große Verantwortungsträger war und den Jens ja damals da hingeholt hat, und ich ja weiß, wie der Ralf immer so getickt hat, und das ist auch so meine Vorstellung vom Fußball gewesen. Ja, ich immer gesagt, so das kann diesen Verein, wenn ein Trainer das beherrscht, das kann diesen Verein auch weiterbringen. Und da den Ansatz dann eben zu wählen, dann über Jens, und auch ein sehr bodenständiger Typ, der Jens, ja, ganz klar ehrlich, gerade raus, und das waren so die Parameter, und ein absoluter Fachmann, ne? Und da gab es dann, muss ich schon sagen, so die ersten Themen, das werden wir sicherlich noch besprechen, warum das zum Anfang dann noch nicht so gelaufen ist, etc., aber er war schon so der richtige Kandidat. Ja? Und da war ich dann auch am Ende wirklich innerlich, dann nach diesen ganzen Wochen des Prozesses, und wo ich es dann geschafft habe, da richtig innerlich zufrieden, wo ich sagte, jetzt geht's nach vorne, ich glaube, jetzt werden wir es schaffen. Ja? Obwohl ich schon gewisse Gefahren gesehen habe, das ist kein Geheimnis, das hatte ich damals nicht auch schon im Aufsichtsrat in der Sitzung angekündigt, da habe ich gesagt, ich glaube, wir werden sehr ernste und harte Wochen erleben, die ersten Wochen, die werden nicht einfach werden, das wird in der Mannschaft stark rumoren, weil die Mannschaft war etwas anderes gewohnt, als das, was jetzt kommt, weil Jens eine komplett andere Vorgehensweise hatte, die sehr stark schon nach oben angepasst war, dritte Liga, zweite Liga, von den ganzen Abläufen, von dem, wie man Fußball nochmal intensiver lebt, so will ich es mal betiteln, oder da jetzt auf Andreas dazu viel, aber das war wirklich schon nochmal eine andere Nummer, und das war mir klar, und deswegen hatte ich das damals angekündigt, und das kam ja dann auch so, und das hat uns aber zum Anfang auch intern erstmal geholfen, diese Ankündigung erstmal auch an Rückhalt zu gewinnen. Wenn alle überrascht sind, dass jetzt irgendwie alles so blöd läuft, ist immer schwierig, ja, aber so kam es, und deswegen auch mit Jens Hertel, absoluten Kandidaten, Überzeugung gehabt, der, mit ihm zusammen haben wir die Chance, diesen Verein weiterzubringen.
Kann ich da kurz? Also ich kann mich total gut noch dran erinnern, dass ich mit dem Trainer Jens Hertel nicht so furchtbar viel anfangen konnte. Also BRK wusste ich wohl, gab ja auch diese so eine DFB-Pokalnummer, glaube ich.
4-0 gegen Hoffenheim.
Genau, und dann irgendwie bei der Verpflichtung so eine Zufriedenheit verspürt hat, wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ich sozusagen, dass mir der Abschied von Andreas Petersen auch nicht so leicht gefallen ist, weil das einfach, wie Thomas sagte, das war ein Typ, der hat sozusagen alle irgendwie angezündet und so. Und, also es war die eine Sache, die ich gut fand, dass Jens Hertel kommt und dass es halt so früh schon feststand, das war zeitig schon, meine ich mich zu erinnern, irgendwie schon im April oder so,
ja.
Ne? Also es war schon recht zeitig und da vielleicht nochmal die Frage, wann bist du auf ihn zugegangen, also wie lange dauert denn so ein Prozess eigentlich zwischen Mario Kalnick kann nicht schlafen und Jens Hertel unterschreibt endlich?
Wir haben ja, ich glaube, also ich krieg's jetzt nicht mehr genau auf den Tag hin, ja, aber ich meine, das war so im März, als wir uns entschieden haben, Andreas Petersen nicht mehr zu verlängern. Ja, und da gingen ja auch die ersten Tumulte dann so los. Das war ja nicht eine friedvolle Zeit.
Das stimmt.
Da ging es ja dann schon ein bisschen rund, ja, von der Fanseite her, etc. Und da ab diesem Moment hin, und das war wichtig, halt diesen Schritt eben vorzubereiten, dass man dann eben in eine neue Saison auch starten kann, auch gut vorbereitet starten kann. Ja. Und deswegen haben wir dort bewusst entschieden, wir werden nicht weiter verlängern, im März auch mitgeteilt, ganz klar, um dann auch ein bisschen Vorlauf zu haben, gewisse Dinge auch gemeinsam vorzubereiten. Und ich glaube, wir mit Jens waren uns auch relativ flott einig und schnell einig, weil es kam dazu, dass er jetzt bei RB jetzt auch nicht ganz so seine Perspektive mehr gesehen hat, so kurz zusammengefasst, und andersrum über den Weg, über Ralf Rangnick war das für mich jetzt auch relativ gut, über die Beziehungsebene dort einfach auch eine gute Möglichkeit zu finden, jemanden herzuholen, wo wir jetzt nicht noch Ablöse bezahlen müssen oder irgendwie Dinge, ja. Und da kam uns ja der RB Leipzig entsprechend auch entgegen.
Und ja, jetzt muss man ja mit, wir haben ihn ja auch im Podcast dabei gehabt, jetzt muss man ja bei uns in unserer Zeit, wenn man von Jens Hertel redet, natürlich auch von Ronny Thielemann sprechen. Wann war denn oder wie war denn da die Entscheidungsfindung eurerseits oder deinerseits zu sagen, Ronny Thielemann wird Co-Trainer? Hatte Jens da ein Mitspracherecht oder habt ihr gesagt, hier Mensch, wir stellen uns vor, ihr kennt den Verein, das ist, Ronny ist jetzt hier dein Co-Trainer. Wie lief das ab?
Nein, also es lief so ab, dass wir hatten damals so einige Trainer im Nachwuchsbereich beziehungsweise bei uns, die auch schon im Männerbereich tätig waren. Ja, da war ja Carsten Müller, war ja Ronny Thielemann und ich glaube noch einige andere waren dabei. Und da hatten wir Jens gesagt, pass auf Jens, wir haben da so einige Kandidaten, sprich doch mal mit jedem und schau doch mal, ob da vielleicht jemand mit dabei ist, der gut zu dir passen kann. Ja, weil er selber hatte jetzt keinen eigenen, wo er gesagt hat, den will ich jetzt unbedingt mitbringen. Und deswegen haben wir gesagt, so, soll er einfach mal prüfen. Und hat dann auch sehr intensiv Gespräche geführt, genau wie wir Jens kennen, sehr akribisch, sehr Gespräche geführt und hat sich dann auf Ronny Thielemann festgelegt, wo er dann den Eindruck hatte, das kann für ihn gut passen. Und ich meine jetzt, sie kannten sich jetzt vielleicht als Spieler vorher, sie waren ja beide auch in der DDR-Liga unterwegs etc. und dann auch wieder Nachwendefußball, aber so als menschlich haben sie sich, glaube ich, da kennengelernt und dann sind sie da auch zusammengekommen. Ja? Und das war ja auch mal wichtig, dass ein Trainer sich seine Leute aussucht, mit denen er zusammenarbeitet. Ja.
Wenn du sagst, März, April war dann klar, mit Andreas wird nicht verlängert, Jens Hertel kommt, war denn Jens Hertel dann auch schon in die Kaderplanung mit einbezogen oder war das dein Ding?
Nee, das, also natürlich hatten wir dann schon vieles miteinander besprochen, also das ist ja klar, ja, also dass man mal sagt, okay, so ist die Vertragskonstellation bei ihm oder bei jedem. Er hat natürlich auch seine Mannschaft dann noch betreuen müssen bei RB Leipzig, ja, aber man spricht dann schon einige Dinge ab, das ist ja ganz logisch, liegt in der Natur, ja, wenn man in der nächsten Saison gut vorbereiten will, dann sollte man sich absprechen, das haben wir auch immer gemacht und die Transfers, die wir dann auch getätigt haben, dann auch alle schon vorbereitet und miteinander besprochen.
Ja, dann glaube ich, springen wir mal in die Saison rein. Saisonvorbereitung, Thema Ziele. Wir hatten es ja vor den Spielern schon das ein oder andere Mal gehört. Darfst natürlich auch gerne du deine Sicht der Dinge dazu mal erläutern.
Ja, ich muss heute immer schmunzeln. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem Urlaub gebucht in Spreewald auf dem Campingplatz, wo ich demnächst mal hinfahren werde, weil ich leidenschaftlich gerne campe. Und da muss ich mich ja gleich erinnern an die Startzeit 2012. Wir haben ja immer, ich war immer überzeugt davon, egal jetzt wie, auch mit den Trainern, die da noch da waren, Andreas Petersen, Jens Hertel, immer gesprochen, wenn möglich so ein Saisonstart Camp zu machen. Ja? Du verpflichtest immer Spieler, ja? Und die Spieler kommen zusammen und das Schlimmste, was ich immer fand, auch selber als Spieler, wenn die so Grüppchen bilden, sondern du musst zusammenkommen, musst sofort irgendwie eine Einheit bilden. Und ich fand zu diesem Moment, wir hatten keine Kohle, ja, es gab kein Geld im Verein etc. Da fand ich da so das Wort campen, fand ich da ganz cool. Dann fahren wir mal campen, weil da, ja, es war ein bisschen kälter als woanders und du musst ein paar Widerstände überwinden, musst dich auch zusammentun und kannst nicht irgendwie das Playstation spielen oder Handy gaggeln da, sondern musst dich mit deinen eigenen Leuten beschäftigen. Und das war sensationell, ja. Also auch alle haben sich darauf eingelassen und das war ja auch noch bei Andreas Petersen, das war ja nicht nur bei Jens Hertel, bei Andreas Petersen vor allen Dingen, da gab es ja 2 Jahre, die waren schon sehr urisch so abgelaufen und waren auch sehr wichtig, weil auch da haben wir schon über Ziele sehr ernsthaft gesprochen. Also das war immer diese Kennenlerncamps, die wir gemacht haben, die sich dann aber auch von der Qualität, ja, muss man auch sagen, in den Jahren gesteigert haben. Und ich glaube, bei Jens war es dann schon so, dann sind wir schon an die Ostsee gefahren und hatten schon so ein kleineres, ich würde mal sagen, Jugendherberge, kleineres Hotel, wo jeder schon mal so sein Zimmer hatte. Da musste man nicht mehr im Zelt schlafen. Also so war es dann nicht mehr. Aber trotzdem bin ich heute Überzeugung, das hat zu jeder Zeit was richtig und gut und wichtig, so die Schritte zu gehen. Und als Jens dann da war, war es dann, wie gesagt, ein Stück weit anders, dass er, wir dann schon die Dinge dann auf einem höheren Niveau vorbereiten konnten, weil wir natürlich ein bisschen mehr Mittel dann schon hatten. Ja.
Genau, aber es geht uns ja vor allem auch nochmal bei dem Thema Saisonvorbereitung um die ominöse Wand mit den Klebepunkten, von denen ja jetzt wirklich alle Spieler erzählt haben. Es muss also wirklich ein sehr, sehr prägendes Erlebnis gewesen sein. Was ist deine Sicht auf den Teil der Vorbereitung?
Ja, als ich das gehört habe von den Spielern damals ja schon, da war ich damals schon echt überrascht auf die Reaktion der Spieler und auf der anderen Seite ja auch vielleicht auch wieder ja das, was ich selber als Spieler erlebt habe. Und zwar, ich in meinem ganzen Fußballerleben habe es vorher nie so kennengelernt. Ich habe es eigentlich aus der Wirtschaft so mitgebracht. Und für mich ist es eigentlich ein total normales Vorgehen in jedem Unternehmen der Welt. Ja, und ich habe es danach, ja, muss man auch sagen, ich glaube, Christian Tietz, ja, da habe ich es das erste Mal dann auch wieder gesehen, der es dann auch wieder mit so einer Intensität als Trainer selber gemacht und mit seinem Stab etc., der auch so intensiv die Themen vorbereitet für die Saison etc., mit allem, was niedergeschrieben wird, protokolliert wird für die Mannschaft. Das habe ich dort gesehen und ich halte das für einen extrem wichtigen Part. Und wir haben dann, und das, jetzt kommen wir mal zu diesen Themen, was auch die Nils und so gesagt haben. Ich weiß noch, das war ja unter Andreas Petersen, da saßen wir in dem Raum und haben wir gesagt, Ziele stecken. Und im ersten Jahr, naja klar, war ja klar, im ersten Jahr werden wir uns nicht gleich den Aufstiegsbutton da oben ran nageln, ne? Aber ich sag mal, wenn ich Sportler bin und dann habe ich schon die Erwartungshaltung, dass ich schon mal gucke, so unter die ersten 5, man kann ja Ranges kleben oder so, da sieht man ja schon mal, wie ist die Mannschaft so denn drauf. Also das sind ja für uns ja auch wichtige Eindrücke gewesen, also für mich, ja, wie selbstbewusst ist man, ja, oder wie agiert man, und das waren schon ganz wichtige Parts, mit die dabei sind. Und dann fand ich ja zum Beispiel eins ganz wichtig, das Thema DFB-Pokal. Das war für mich essentiell, für mich persönlich. Deswegen war es für mich auch immer wichtig, das mit reinzubringen, dieses Thema Vorbereitung der Ziele. Weil, wenn wir da geklebt haben, hieß es manchmal so, ja, wir wollen im Finale sein, dann im Landespokal. Und damit muss ich sagen, kann ich mich schwer anfreuen. Also Finale, ja, wenn ich sage, ich klebe ein Ziel, ich will im Finale sein, dann ist es mein erster Arbeitsschritt zu sagen, Leute, wir müssen unser Denken ändern. Wir müssen sagen, nicht das Finale, wir müssen der Sieger sein im Finale. So, deswegen, das war da schon die Erkenntnisse. Und dann, ja, da war ich natürlich, wie es hier auch gesagt wurde, schon sehr energisch manchmal und auf meine Art dann aber auch mitnehmend. Ja, wo ich gesagt habe, wir müssen aber das uns setzen. Ja, das andere bringt nichts. Ja, und ein bisschen auch getrieben. Deswegen hat man es wahrscheinlich auch so in der Erinnerung auch so gehabt. Aber ich bleibe dabei, wir haben die ersten 3 Jahre, das ist eben ganz wichtig, diese Einnahmequelle dann immer erschlossen, weil sonst wäre es irgendwie schwer geworden, eben auch Leute von woanders immer wieder herzuholen. Ne? Ja, und das haben wir dann durchgezogen, auch über die Jahre hinweg, und das war immer ein wichtiger Baustein, und das kennt man aus der Wirtschaft so, das ist überall so, dass, ja, wer sein Ziel nicht kennt, der weiß auch nicht, wo er hinsegeln soll. Also, ja, was soll das? Und man muss es aber sagen, dass es im Fußball, was hier erlebt wurde, in diesen Ligenbereichen dann sehr oft irgendwie der Fall war, dass irgendwie alle immer in die Saison gerannt sind und ja, wir gucken mal, wie es läuft, und dann werden wir irgendwie mal was sagen, wie, wo wir hingehen. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Mhm.
Hast du mitgeklebt bei diesen Sachen oder hast du die Spieler selber, also einfach nur die Spieler machen lassen?
Ich habe in diesen Tagen immer die Moderatorenrolle weitestgehend übernommen und habe dann aber mit diesen Erkenntnissen heraus, wie ich es gerade auch geschildert habe, danach dann eben mehr gewirkt, ja. Aber wenn wir jetzt da so standen, habe ich schon die Frage gestellt, na Finale, jetzt ist, wenn ihr jetzt eine Platzierung wählen würdet, dann beim Finale, ist es jetzt 1 oder 2? Also, Ja, dann müssen wir ja eins kleben. Okay. Ja, super. Ja. Naja, das war schon wichtig, ne? Weil dann auch dann eine gewisse Verbindlichkeit reinbringen. Dann haben wir in diese Poster mitgenommen, dann haben wir in die Kabine geklebt, so dass man die ganze Jahr, das ganze Jahr, wir haben da Regeln beschrieben, auch im Umgang. Ich kann mich an Jahre erinnern, hier in Magdeburg, auch davor, da ging es auch heiß her in der Kabine, ja, wo ich dir gesagt habe, so das möchte ich nicht nochmal erleben, ja, sondern hier soll miteinander sein, wir wollen eine Mannschaft sein, wir müssen uns ehrlich sein zueinander, aber wir müssen zusammenstehen und füreinander uns gerade machen. Und das war wichtig in diesen Tagen dort oder diesen Ziele, Kursen, so Workshops sozusagen, das klar zu machen, ja, und mitzunehmen als Mannschaft, sich zu vereinbaren.
War denn das zu Saisonbeginn eigentlich schon, auch aus deiner Sicht, also haben sich da schon auch, ich sag mal so, Führungsspieler rauskristallisiert? Also das Interessante ist ja, was man, glaube ich, über diese Mannschaft damals sagen kann, ist, dass da wirklich 5, 6 Spieler auf dem Rasen standen, die von ihrer Art einfach vorneweg gegangen sind. Das waren Felix Schiller, ein Mario Suvislo, ein Christian Beck, dann auch ein Steffen Puttkammer. Und also das sind ja Spieler gewesen, die sind ja auch von ihrer Art, war zumindest mein Eindruck, schon Typen gewesen, die jetzt keine Kapitänsbinde brauchen, um auch eine starke Meinung auch zu vertreten innerhalb der Mannschaft und eben auch auf dem Rasen dann entsprechend zu agieren. War das auch ein Punkt, wo ihr gesagt habt, das war in der Spielerverpflichtung auch wichtig, oder war das so ein Nebeneffekt, den man dann Gott sei Dank dabei hatte? Oder war das schon auch wichtig für euch zu sagen, wir brauchen eben auch genau diese Typen, die dann auch ein Stück weit vorangehen können, damit wir eben dann nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, 1 Häuptling und 10 Indianer auf dem Rasen haben, sondern vielleicht 5 Häuptlinge und 6 Indianer?
Ja, also man achtet natürlich schon immer auf diese ganzen, also alle Komponenten, ja. Also eine Mannschaft muss ja so wirklich ein bunt gemixter Haufen sein. Also ja, es kann ja nicht nur Häuptlinge geben, es muss auch Indianer geben, und andersrum muss es aber auch, alle Qualität muss jeder auch mitbringen für eine gewisse Position, die er dann bekleiden soll, spielen soll. Aber vor allen Dingen, und das sage ich auch heute immer, ja, wenn mir immer jemand sagt, naja, fußballisch hat er eine gute Qualität, aber mental ist er nicht so gut, dann muss ich sagen, nee, mental gehört heute immer in die Qualität rein. Also würde ich sagen, Qualität eines Spielers beurteile ich nach dem, was er kann, fußballerisch, und wie er denkt, also ja, wie er Fußball lebt, wie er aufwächst, wie er sich damit auseinandersetzt, wie er sich verbessern will, das gehört alles dort rein. Das würde ich heute nie wieder trennen, ja, und das muss man schon sagen, das war bei der Auswahl immer wichtig, ja. Du brauchst halt auch immer Typen, die dann auch in Momenten, wenn es mal nicht läuft, aufstehen und sagen, so, jetzt hier nach vorne, und darauf haben wir immer Wert gelegt. Andreas Petersen schon zu seiner Zeit als Trainer, ja, ich hier sowieso als Typ, Jens Hertel auch immer, das ist sehr wichtig, das weiß auch jeder Trainer, ja. Wenn man jetzt mal nur als Paradebeispiel Andreas Petersen, mal den Nils Petersen nehmen, wenn er dann in Freiburg dann so lange noch gespielt hat, ich glaube dann nicht mehr, weil er vielleicht der beste Fußballer war, aber weil er eben als Typ in der Mannschaft für den Trainer den Streich hinten den Rücken freigehalten hat, ja, und das weiß ein Trainer absolut zu schätzen, und das braucht er auch, um Perspektive, um erfolgreich zu sein über lange Zeit.
Ja, ja, dann ging die Saison los. Ich glaube, wir sind gestartet mit einem 3-2 zu Hause gegen Union 2, und dann gab es ja schon den ersten kleineren Rückschlag gegen Halberstadt, wenn ich mich nicht richtig erinnere, da haben wir 4-2 verloren. Und dann ging das ja so ein bisschen, also ich sag mal, der Saisonstart war ja eigentlich gar nicht so schlecht von den Ergebnissen her. Wir hatten, glaube ich, nach vier Spielen, glaube ich, 9 Punkte, waren oben mit dabei. Und dann kam auf einmal so ein kleinerer Bruch. Und das ist ja genau das, was du auch beschrieben hattest vorhin, wo du gesagt hast, es kann natürlich passieren, dass aufgrund der Konstellation, die wir jetzt neu haben, dass Probleme gibt am Saisonanfang. Hast du damit gerechnet, dass es so krass dann wird? Das war ja dann doch phasenweise wirklich auch nicht gut, um es mal vorsichtig zu sagen. Und hast du selber auch damit gerechnet, dass es dann so in Anführungsstrichen schlimm wird? Oder war das schon, warst du auch selber ein bisschen überrascht darüber, dass es dann doch so schlecht lief, wie es dann lief?
Ich würde sagen, ich war nicht ganz so überrascht. Also natürlich, dass es so krass schlecht lief, das hätte ich mir jetzt auch nicht so gedacht, aber ich war eher eingestellt schon auf das hatte ich vorhin gesagt, und darüber habe ich auch die Gremien vorher schon informiert, da haben wir noch gar kein Spiel und noch nicht mal ein Trainingslager gemacht gehabt, dass ich schon sage, wir kommen jetzt in eine andere Welt mit Jens Hertel, der ein ganz anderes Anforderungsprofil an die Spieler stellt. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt, den Einzelnen, Lars Fuchs etc., habe ich schon gesagt, jetzt kommt ein Trainer, jetzt müsst ihr euch auch umstellen vom Kopf her, ihr müsst Wille mitbringen, ihr müsst jetzt auch euch darauf einlassen, schon vorbereiten wollen, und trotzdem ist es dann erstmal so gekommen. Und ich nehme da mal so ein Beispiel, Das war dann nach dem DFB-Pokalspiel zum Anfang. Da wurde das Spiel gewonnen, das DFB-Pokalspiel. Jens Hertel war Trainer. Und wir waren dann in der Kabine und alle haben sich natürlich gefreut. Und dann kam ein Spieler zu Jens Hertel und sagte, ja, Mensch, Trainer, morgen ist doch dann frei. Ja, heute haben wir gewonnen. Und Jens Hertel war, der stand direkt vor mir, hat so geguckt, nach unten geguckt, hat gesagt, der war völlig...
Was war gar nicht verstanden.
Also, ich erinnere mich genau jetzt an diesen Blick. Ich sehe ihn noch heute vor mir stehen. Wie er sagt, der konnte es gar nicht verstehen. Also, was ist denn jetzt hier los? Nee, stopp mal. Morgen machen wir Training. Wir müssen ja alles jetzt erstmal verletzt. Alles haben wir müssen uns vorbereiten wieder. Nächste Woche wichtiges Spiel. Ja, nee. Und das ist eigentlich mal kurz beschrieben, eine Symbolik für das, was ich meinte, mit dem, was kommt jetzt? Ein ganz anderes Anforderungsprofil. Jeden Tag für den Fußball leben, jeden Tag sich darunter unterordnen, für die Mannschaft leben. Das war dieser Wille. Und das war, was zum Anfang die Ursache für vieles war, mit eine Ursache war, warum es zum Anfang lange gerüttelt hat. Ja.
Dann gab es ja dieses Spiel zu Hause gegen Neustrelitz, was dann 1-2 verloren ging. Und dann gab es ja die ersten Hertel-Rausrufe im Stadion. Und ich glaube, dann ist was passiert, was sind wir, glaube ich, uns auch vollkommen einig. Das haben Alex und ich dann auch irgendwann mal ausgewertet für uns und gesagt, das war genau der richtige Schritt. Dann kam ja diese Aussage von dir, bevor, also sinngemäß, ich krieg's wirklich nicht mehr hin, aber sinngemäß, bevor Jens Hertel hier geht, gehen hier Spieler. Ich glaube, das hat richtig was bewirkt, auch im Umfeld, weil einfach klar war, okay, dieser Trainer steht hier nicht zur Diskussion. Und auch die Spieler haben das ja, die das haben das auch geschildert, das war, dass das für sie auch wichtig war, weil ihnen damit natürlich ein Stück weit auch ein Alibi genommen wurde. Und da würde mich mal interessieren, also, weil das war ja wirklich eine sehr, sehr deutliche und sehr, sehr krasse Aussage. Und man weiß ja, wie das ist, wenn so ein Stadion anfängt zu pfeifen und ein Stadion anfängt, Trainer rausrufe, das ist ja, glaube ich, auch dann in so einer verantwortlichen Position gar nicht so einfach, dann entsprechend auch zu agieren und dann genau diese Aussage zu treffen und da wirklich auch ganz klar sich hinter den Trainer zu stellen. Muss ja auch eine klare Überzeugung dahinter gesteckt haben, sonst hättest du es ja nicht gemacht. Also wie kam das?
Also meiner Meinung nach gab es einen ganz anderen Grund dafür, dass es so ist. Und da plaudere ich heute mal aus dem Nähkästchen nach den ganzen Jahren, glaube ich, darf man das. Dass der Trainer unumstritten ist, ich glaube, das hatte ich viel eher schon gesagt. Also dass wir hier nicht den Kurs ändern werden und dann gehen eher Spieler vom Bord, das kam früher. Genau nach dem Neustrelitz-Spiel, ich glaube 8 oder 9 Spiele war das schon vergangen oder so, ja. So war das ja gewesen. Ich kann mich genau erinnern. Dann war es so, ich war ja sehr nah bei der Mannschaft, habe auch viele Spielvorbereitungen mitbekommen etc. und habe ja also dieses Innenleben komplett aufgesaugt und gespeichert für mich. Und ich habe dann nach diesen Pfiffen, bin ich in die Kabine, habe gesagt, Jens, Ronny, kommt heute Abend, wir treffen uns bei mir zu Hause. Ich hole was zum Grillen, wir grillen zusammen und wir setzen uns zusammen. So, und dann saßen wir bei mir zu Hause und ich weiß auch noch, und Jens, Ronny natürlich auch völlig perplex und fix und fertig, ja, es war ja auch nicht, haben sie auch anders vorgestellt natürlich und auch wollten ja auch etwas erreichen für sich, für den Verein, alles. Und da war irgendwie der Nullpunkt, so habe ich es empfunden. Also saßen beide vor mir und Köpfe runter und. Und dann haben wir das so beim alles mal zusammengefasst und zusammengebracht, die Dinge, und für uns dann, und ich sag's mal ganz vereinfacht, einen Schlachtplan entwickelt für die nächsten 2 Tage, wie wir jetzt vorgehen, wie wir jetzt alles das mal runterkomprimieren, dieses ganze Anforderungsprofil einfach machen, aber dabei auch klar bleiben. Und dann haben wir uns nächsten Tag mit dem Mannschaftsrat getroffen, haben uns zusammengesetzt. Ich war Moderator. Ist ganz wichtig, glaube ich, in der Funktion auch als Moderator zu dienen, weil damit auch der Trainer nie sein Gesicht verliert. Ja, in dem Moment, wenn jetzt der Sportleiter da anfängt, da alles zu leiten, dann ist auch zerschossen. Und deswegen war der Plan wichtig, Planeinheiten, Moderation, und dann haben wir das moderiert. Der Jens hat das ein paar Dinge mit vorbereitet. Da kam dann auch so ein Thema wie Kaspu, das wurde hier, glaube ich, im Vorfeld besprochen. Mhm. Das war dann diese Formel, die wir da den Abend davor runtergebrochen haben oder beziehungsweise auf das mal komprimiert hatte. Der Jens hatte diese Formel für sich dann festgelegt und dann mit reingebracht. Und da werde ich nie vergessen. Und wir saßen in diesem Raum, in diesem Mannschaftsrat, und dann habe ich, das war fertig. Ich hatte auch ein richtig gutes Gefühl. Also war also für mich so, alles klar, wir sind jetzt auf Kurs. Ja. Und dann habe ich aber da gesagt, so, Mella, jetzt aber eine Frage. Jetzt sitzen wir zu fünft. Wie kriegen wir denn das jetzt an die anderen 15 da drüben in der Kabine transportiert? Da hat mich Lars Fuchs angeguckt und welche nie vergessen, hat er gesagt, Mario, brauchst dir keine Gedanken machen, das machen wir. Und da war für mich alles klar. Also das, so kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, das war für mich, da habe ich Check, Haken, das reicht. Hier brauchen wir nicht mehr nachwirken, das passt. Weil das waren Typen, ja, Marius, Lars, wie sie alle hießen da, Felix, so, und dann sind die rüber und haben das der Mannschaft klar gemacht. Und dann ist das gekommen, bis zum letzten Spieltag haben wir ja nicht mal ein Spiel verloren, da kam das letzte Spiel Zwickau mit Unentschieden oder so, oder verloren. Weiß nicht mehr.
Victoria Berlin am Ende.
Oder Victoria Berlin, keine Ahnung. Aber sonst war ja eine Serie gestartet worden in Bautzen, die dann begonnen hat. Das war genau dann, Bautzen kam danach. Und das war der Grund, dieses Runterbrechen von diesen ganzen Themen, was, ja, und wie es dort gelaufen ist.
Einfach zu machen. Einfach machen, ne? Da haben wir es wieder.
Da ist es wieder, ja.
Ja, aber einfach machen, aber trotzdem dieses, was Jens eben wollte von der Mannschaft, trotzdem behalten. Ja, nicht zu verlieren an diesen Dingen, da nicht einen Schritt nachzulassen, aber eben den Spielern das ganz klar und einfach sagen. Und deswegen bleibe ich auch da, was Thomas gesagt hat. Wichtig war natürlich, auch die Spieler durften nie aus dieser Situation rauskommen. Ich sage, das ist ein bisschen wie Kindeserziehung. Ja. Das Kind versucht ja auch mal den Ausweg zu nehmen. Ja. In manchen Situationen musst du sie stellen und die Aussage hat da schon geholfen, weil sie schon wussten, hier ist ja nicht der nächste Präsident oder Aufsichtsrat, den sie jetzt ansprechen können, der dann, ja, müssen wir mal überlegen, ob er den Trainer entlassen, sowas spricht. Und das war allen klar und damit war eine Einheit da und das war das Ergebnis, ja.
Dann gab es ja auch noch kleinere Korrekturen im System. Dann kam ja Bautzen, hast du ja gerade angesprochen. Das war, glaube ich, das erste Spiel, wo Jens dann auch auf Dreierkette umgestellt hat. Also auf ein 3-4-3 dann umgestellt hat. Und dann gegen Leverkusen hat das ja auch super funktioniert. Ich meine, das Spiel, das haben wir, glaube ich, alle noch in Erinnerung. Dieses wirklich sehr, sehr unglückliche Ausscheiden da dann im Elfmeterschießen, wo ein gewisser Herr Brandt dann ja ein Tor des Monats eigentlich schoss. Ja, und dann diese Kleinigkeiten, die dann passiert sind, sind das eigentlich auch Dinge, die dann das Trainerteam auch mit dir mal abgesprochen hat? Oder ist das, oder war das, warst du aus solchen Sachen komplett raus?
Welche Kleinigkeiten?
Na, also auch so mal so Änderungen in der Spieltaktik. Oder das war wahrscheinlich komplett das Trainerthema, ja.
Also das habe ich mir nie angemaßt. Also das hätte ich ja Trainer werden müssen, also um Gottes Willen, ja. Dafür haben wir ja Jens geholt und das war ausschließlich der sportliche Bereich. Wir haben uns manchmal unterhalten, ja, weil ich ja auch in den Vorbereitungen, weil ich mal mit drin war und mal gehört habe, sagt er jetzt zur Mannschaft, wie soll heute der Spielplan sein, etc. Ja, aber da war nie keinerseits ein Einfluss da, ja, meinerseits oder irgendwie was oder auch vielleicht mal Mensch mal erzählt, wie sie was vorhaben, aber dass er selbst oder freiwillig und nie groß jetzt, dass ich jetzt das immer eingefordert habe oder wie auch immer. Also ich glaube, da macht man, nee, ich meine auch das Bild eines sportlichen Leiters, ja, das wird vielleicht woanders anders gelebt, das war jedenfalls immer mein Bild. Wir haben einen Trainer, der bestimmt das alles. Ich muss natürlich immer auch ein Feeling haben, wie kommt das, was er sagt, auch bei der Mannschaft an? Wie wirkt das? Ja, wird das aufgegriffen etc.? Das war für mich wichtig. Aber wie gesagt, ansonsten war das reine Trainerentscheidung von A bis Z.
Ja, so, jetzt haben wir das erste Saisondrittel eigentlich mehr oder weniger schon besprochen, eben mit dieser Situation der Strels. Ich muss sagen, ich fand das damals unheimlich beeindruckend, weil es ungewöhnlich war. Also, ne, man kennt ja dieses Fußballgeschäft und da ist es ja dann oft so, sportlicher Erfolg bleibt aus, das Erste, was fällt, ist der Trainer so. Und das war, also wir haben das anders gemacht, das fand ich cool. Und auch diese totale Klarheit und es gab ja dann auch noch eine Veranstaltung im alten Fanprojekt, wo dich dann sozusagen auch nochmal, glaube ich, den Fans gestellt hattest. Gibt's da nicht ein YouTube Mitschnitt oder so irgendwie. Genau, also das war schon schon ungewöhnlich, aber ja, hat er dann auch die entsprechenden Ergebnisse gezeitigt. Und du hast ja auch selber schon gesagt gerade, es war dann einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, bis wir zum Aufstiegsspielen kamen. Gibt es irgendwelche Geschichten, irgendwelche Sachen, die dann noch ganz besonders prägnant in Erinnerung sind, so ab Bautzen, bis wir dann so langsam Richtung Staffelsieg gucken und so, was da so passiert ist, was noch hängen geblieben ist bei dir?
Ja, eine Sache ist mir hängen geblieben, und zwar, als wir dann so schon klar waren, es geht so auf die Relegation zu, haben wir uns im Aufsichtsrat, hatten wir eine Aufsichtsratssitzung und Aufsichtsratsvorsitzender damals, Lutz Petermann, hat ja so abend dann nach dem offiziellen Teil dann so ein bisschen philosophiert, ja, wer könnte denn unser Gegner werden, dann da. Ja, Mario, was siehst denn du? Wer würde gut zu uns passen, sage ich, Offenbach. Definitiv. Und dann habe ich angeguckt, auch wieder verdottert, sage ich, doch, wir brauchen Offenbach. Wir brauchen nicht die anderen, wir brauchen genau die. Die Stärksten da aus dem ganzen Laden, die jetzt schon hochgejubelt werden, die brauchen wir. Weil das war Instinkt vielleicht so, aber genau diese Typen. Und das ist das Nächste, was ich sagen möchte, einfach, dann habe ich später dann in diesem Relegationsspielen, das werde ich mein Lebtag nie vergessen, werde ich wahrscheinlich in meinem Sterbebett noch dran denken, da habe ich Männer auf dem Platz gesehen. Und das habe ich immer so auch gesagt, Männer. Ja, wir brauchen Männerfußball, ja. Aus der Welt von Andreas Petersen kommt, also nicht wegen Andreas, also aus dieser anderen Welt kommt, auch davor vielleicht die Jahre. Nicht, wo jeder immer erzählt, wie toll er ist und wie was, sondern richtige Männer, die für den Verein stehen, die auch diesen Fußball, Männerfußball dann auch so spielen, sondern so richtig, sagen wir mal, so richtig selbstbewusst. Und ich werde nie vergessen, diese Szenen dann, die kann man sich heute noch auf Videos anschauen, mit Felix, mit Marius, mit Beckus, wie die gegenüberstanden in Offenbachern. Da war klar, ey Leute, ihr kommt hier nicht ein Zentimeter hier weiter. Das ist hier für euch Schicht im Schacht. Das war die Ausstrahlung, die mitgebracht worden ist. Ich werde das nie vergessen, diese Überzeugung dieser Mannschaft, die dort mitgegeben worden ist. Und das war, ich nie vergessen, diese Aussage. Und da haben sie mich alle auch angeguckt und haben gesagt, oh Gott, das will Offenbach, nee, die sind viel zu gut. Für mich, ja gesagt, die brauchen wir. Dann hat er Lutz Petermann fragen, der weiß das noch, der haben wir später immer noch drüber erzählt, du bist so verrückt gewesen. Da habe ich gesagt, ja, da war Überzeugung dabei.
Was denkt man denn dann so, wenn man dann sieht, Mensch, Rückrunde ging er dann mit einem 4-0 in Halberstadt los. Das war dann auch wieder, oder gegen Halberstadt, wo dann wirklich auch, das hatten die Spieler auch gesagt, nach dieser langen Vorbereitung war man dann froh, man wusste nicht so richtig, wo man steht, dann geht die Rückrunde los und man klatscht den ersten Gegner erstmal so richtig weg. Und dann lief das ja. Glaube ich, 10 oder 11 Spiele zu 0, dann 1 unentschieden gegen Zwickau. Wir haben ja bis auf das letzte Spiel gegen Viktoria, die BRK war es, glaube ich, dann nichts mehr verloren, ganz im Gegenteil, alles gewonnen. Wie ging es dir dabei? Was war, also, weil das ist ja schon auch, es war ja auch ein Weg, den hast du ja beschrieben, ein Weg, den du selber auch gegangen bist, dahin und mit gewissen Überzeugungen auch, für die du dann eingestanden bist. Wie ging es dir in dem, also dabei, wo du gesehen hast, Mensch, das, was wir hier gerade, das, was wir vorhatten am Saisonanfang, das trägt jetzt ja alles Früchte, was wir hier machen.
Naja, das...
Bis zu den Aufstiegsspielen hin dann. Ist das...
Das konnte ich so ja da noch nicht sagen. Also für mich war ja immer das Ziel war der Aufstieg. Also das war ja nicht, dass wir jetzt hier gut spielen und gewinnen, das ja, sondern eher so, das war die Besonderheit, wir waren immer bei uns und wir waren immer fokussiert auf das nächste Spiel. Nicht schon auf dieses, was könnte kommen und was könnte uns da erwarten und was könnte das passieren und welchen Gegner können wir da treffen, sondern einfach jetzt hier heute zählt. Und das wurde halt auch so gelebt von Jens Hertel, vom Trainerteam und eingefordert. Also ist ja auch, wie vermittelst du einer Mannschaft das? Ja, das ist ja, du kannst zwar viel sagen, aber du kannst ja nicht verhindern, dass die Leute trotzdem anders denken. Du musst es eben vermitteln und das hat alles irgendwie so funktioniert. Und das war eigentlich das, was man jetzt im Nachgang schaut, auf das man eigentlich auch stolz sein kann, dass das halt, dass wir immer bei uns blieben, ja, als Mannschaft, auch immer wieder in uns gekehrt sind und auch im Training von Jens Hertel, Ronny Thielemann, immer höchste Ansprüche wieder gestellt wurden. Es ist ja nicht immer reibungslos gelaufen dort, ja, da gab es ja auch dann positiv Theater und immer wieder Reibung, Energie wurde erzeugt. Da wurde Konkurrenzkampf immer wieder entfacht durch die Trainer und also das muss man schon sagen, das war sehr wichtig und damit immer eine klare Fokussierung auch behalten. Und was ich nochmal sagen möchte, ist eins, zurückkehrend nochmal ganz kurz, weil ich ja gesagt habe, ich habe ja die Podcasts der Spieler gehört. Auf eins möchte ich nochmal eingehen, weil ja auch meine Person darauf eine Rolle gespielt hat und zwar, der Nils hatte das mal gesagt, ja, der Mario mit seiner Art, als wir da mal feiern gegangen sind, weiß ich, das war glaube ich noch Andreas Petersens Zeit war das gewesen. Ja, das war Andreas Petersens Zeit. Da sind die Spieler feiern gegangen, das war Oktoberfest. Und wir hatten, meine ich, verloren, das Spiel. Und dann ist man feiern gegangen. Und ich war selber nicht bei der Feier dabei, aber ich bin früh ins Büro gekommen und hatte mein Mailfach geöffnet und da waren mindestens acht Mails drin, mindestens, von Sponsoren, die mir einen Brief geschrieben haben, wie es denn da sein kann. Und das ist eben das, was immer so, wenn man aus Perspektiven so erzählt. Ja, ich finde es ja auch lustig, ja. Meine, heute können wir drüber lachen, ja. Damals war das für mich echt, da war ich echt angefressen, ja. Das war nicht meine Einstellung zum Leben. Ich meine, man muss sich ja nicht begraben als Sportler, aber ich erwarte schon so, bei so einem Verein wie 1. FC Magdeburg, wo wir viele Sponsoren haben, und die hatten wir auch in der Regionalliga-Zeit, so ein gewisses Gefühl, ja, auch als Spieler, ja. Das, was mache ich jetzt hier und wann kann ich mal so richtig mal durchstarten, auch mal Abend mal eine Fete machen, ja, oder wann muss ich halt auch mal ein bisschen Piano machen, ja. Das ist halt auch mal wieder ein bisschen in mich kehren vielleicht. Und das war so ein bisschen so immer meine Anforderung. Und natürlich, die Spieler haben gesagt, na, der Herr Kalnick, was will der jetzt wieder von uns, etc. Ja, aber ich habe früh die Mails gehabt, und das war wirklich so. Und danach habe ich dann gesagt, die haben echt die Mails, ja, die würden mich jetzt hier nochmal durch den Kakao ziehen, aber so ist es ja. Und ich habe mich geärgert drüber, weil Leute geben mir Geld und haben eine Erwartungshaltung. Und da fand ich immer wirklich als Vorbild, das muss ich auch sagen, unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, damit Lutz Petermann, der hat immer gesagt, also auch noch, wenn wir schon aufgestiegen waren damals oder Platz 2 sicher hatten, dann hat er gesagt, jetzt müsst ihr aber noch das letzte Spiel gewinnen, das spielen. Und das ist so, was ich auch in mir trage, dieses absolut, du willst, wenn du auf den Platz gehst, immer gewinnen. Sonst gehörst du da nicht hin. Das muss man einfach sagen, sonst gehörst du nicht zu so einem Verein. Und das war ja dieser Lernprozess, den wir ja erstmal, heute passiert das nicht mehr. Ich glaube, die Spieler sind da jetzt alle klar, die jetzt hier spielen bei dem Verein. Aber damals, aus der Liga, wo wir herkamen und wo wir hin wollten, da gab es schon noch Diskrepanzen, ja, im Denken.
Dann wurde es Offenbach. Tatsächlich. Hast du dich dann richtig, hast du dich dann wirklich gefreut? Also gesagt, ja, jetzt haben wir sie, jetzt die knallen wir weg. Oder?
Nein, um Gottes Willen. Also ich hatte da riesen Respekt vor, ja. Aber ich war ein Instinkt. Ich habe das ja nicht auf Scherz gesagt, sondern wirklich war überzeugt, wir brauchen die. Und weil es ist eine riesen Herausforderung, und der wir uns stellen müssen. Und natürlich hatte ich Respekt davor und heißt es noch. Und da war ich, ja, so kam es dann halt, ja. Und wir sind auch da in dieser Zeit immer bei uns geblieben. Bei uns geblieben. Ich weiß noch, wir haben trainiert dann in Frankfurt. Das Rückspiel, wo wir dort in Frankfurt trainiert haben, da habe ich ja selber noch mittrainiert. Also da war es ja so locker, dass er jeden Tag gesagt hat, du kannst auch mittrainieren. Ja, das war, wir waren beisammen. Also das war gut in allen Dingen. War alles gut organisiert. Wir hatten eine gute Organisation dahinter mit Heiko, der vieles mit vorbereitet hat. Alles hat gepasst. Alle waren dabei und alle haben dafür gelebt. Ja.
Ja, dann erstes Spiel zu Hause. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich glaube, Alex und Kerstin auch. Für uns war das der Horror. Also diese 4 Tage, ja, vom Hinspiel, ja, bis Abpfiff-Rückspiel, wobei Abpfiff bis zum 3-1-Rückspiel, das war emotionaler Ausnahmezustand. Und ich sag mal, da ist man dann, wir haben das erlebt nur als Fans, die das emotional natürlich auch sehr, sehr begleiten. Du warst ja in der sportlichen Verantwortung. Ist das auch, warst du da einfach nur fokussiert dann auf das, was da kommt, oder war da auch natürlich eine gewisse Nervosität auch dabei? Mensch, wie schaffen das die Jungs? Wie wird das Heimspiel zu Hause? Ist, glaube ich, immer in so einem K.O.-Modus bei Hin- und Rückspiel, damals noch mit Auswärtstorregel, hat man ja immer gesagt, es ist immer besser, das Rückspiel zu Hause zu haben. Wie war das? Also wie war das so für dich da, diese 4 Tage da?
Also ich habe das nur so in Erinnerung, dass es totale Fokussierung war, von mir totale Überzeugung, und ich hatte die Überzeugung, weil die Mannschaft die Überzeugung hatte. Da war es dann schon so, dass die Mannschaft mir ihr Gefühl vermittelt hat. Also nicht ich mir was geben musste, sondern sie hat mir das komplett gegeben. Ich war so von überzeugt und auch nicht überheblich und selbstsicher. Ich wusste auch, wir können hier auch scheitern, das kann auch passieren, aber damit hat man sich nicht beschäftigt. Aber es war klar, wir hatten Respekt, wir waren auf Augenhöhe sozusagen, wir haben nicht drunter und drüber standen, so habe ich das Gefühl dieser Mannschaft immer empfangen, aber immer mit einer Klarheit, wir gehen hier durch, also wir schaffen das. Ja? Und das gehört zum Sport, und da kannst du scheitern und da bist du so niedergeschlagen, wo du 2 Wochen erstmal im Bett liegst und wahrscheinlich erstmal nicht hochkommst, ja, wo du dann aber irgendwann wieder aufstehst und deine Lehren rausziehst, aber die Geschichte ging anders aus, zum Glück. Und ich werde auch nicht vergessen, wir waren ja auch, ich sag mal, historisch belegt damit, dass wir natürlich in Magdeburg immer in Endspielen gescheitert sind. Ja, und das weiß ich noch, ganz kurz, ja, noch, das habe ich hier schon als Spieler, wo ich hierher kam, immer so vermittelt bekommen, so immer, wenn es eng wurde, Magdeburg sind wir, haben wir immer verloren, und dann kam das ganze Thema nochmal hoch, und das habe ich immer zum Anlass genommen, das weiß ich auch, zum anderen, egal wo, immer sagen, das war meine Botschaft, sage ich, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Schluss hier in Magdeburg, jetzt werden wir das Spiel umdrehen, jetzt geht es nicht mehr, dass wir das Finale, jetzt werden wir das gewinnen. Und scheißegal, wer es kommt. Das war immer so meine Botschaft, die ich auch dann, weiß ich auch noch so, selber vermittelt habe, mit wem ich auch immer gesprochen habe, das war immer mein, jetzt ist Schluss, ich will davon nicht hören, jetzt ist Feierabend, wir drehen das Ding, ab jetzt ist eine andere Historie für Magdeburg belegt. Oh. Diese Überzeugung zu haben, ja.
Weil wir ja die bis dahin einzige Relegation, die wir hatten, die haben wir gegen deinen Exclude damals hier 2000, als Hinrückspiel, wo wir BFC geschlagen haben und damals aufgestiegen sind. Also von daher, mit Relegation hatten wir bis dahin ganz gute Erfahrungen. Natürlich, aber es war immer mal wieder knapp. Zweite Liga damals, 2007,
ja,
wo wir da gescheitert sind.
Ja, auch in den 90ern, diese ganzen Quali-Saisons mit den ganzen
Ligenreformen. Dann die Qualifikation zur dritten Liga nicht geschafft damals, genau, wo man dann an ein paar Toren gescheitert ist. Ich glaube, Braunschweig ist da 10. geworden damals.
Punktgleich.
Weil man hier zu Hause gegen Essen 1-0 verloren hat. Am Ende, ja, also genau, also ja, ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit nochmal.
Das ist alles gut.
Gehört dazu, genau. Und dann läuft dieses Spiel. Und ich weiß noch, ich habe das gestern auch wieder mit jemandem besprochen. Man kommt da immer wieder drauf irgendwie, auf diese Zeit. Und ich weiß noch, für mich, ich war nach dem Spiel, ich habe ja auch nicht gespielt, aber ich war fix und alle. Ich war kaputt. Ich war einfach kaputt. Wie ging es dir nach diesem Hinspiel? Weil das war ja auch, ich hatte auch den Eindruck, dass genau das, was du gesagt hast, die Mannschaften kamen raus und sofort, man hatte sofort das Gefühl, du gehst hier heute auf keinen Fall als Verlierer vom Platz. Das war sofort da. Die Spieler waren da. Das ist ja, waren auch sofort in diesen Rededuellen dann, wo dann auch sich dieser ganze Trash-Talk da hin und her geschmissen wird, war die Mannschaft auch komplett da und man hat es gesehen, Zweikämpfe wurden bestritten und dann gab es auch Ansagen an die Offenbacher und man hatte ja nie den Eindruck, da geht jetzt die Mannschaft als Verlierer vom Platz. Wann? Leider Gottes haben wir da nicht noch ein Tor am Ende gemacht, weil die Chance war ja dann durchaus da. Das 1-0 von Beckus, wie war das? Also nee, stimmt nicht. Beckus hat vorbereitet, Heber hat es gemacht. Wie war das für dich dann in dem Moment, als in deiner Position auch? Also ist man da dann in dem Moment auch erstmal nur in Anführungsstrichen Fan und freut sich riesig oder hat man da auch schon so ein bisschen wieder das große und ganze schon im Blick und guckt schon so ein bisschen aufs Rückspiel oder ist das...
Natürlich, in dem Moment hast du natürlich erstmal das klar angenommen und ich werde auch nie vergessen dieses Tor, aber Beckus auf der linken Seite, ja, wie er sich da durchsetzt, ja, das war ja das A und O, wie er das gemacht hat, das ist genau wieder diese Überzeugung, die diese Mannschaft immer vermittelt hat, das ist egal, da wird auch mal dreckig gearbeitet, mal weggeschoben oder irgendwie was, ja, das alles auch legal, aber das war immer am Rande, also genau was ich zum Fußball so gehört, du hast dich immer auf diesem Grad bewegt, ja, diese Mannschaft und das war genau das Bezeichnende dafür und wir haben uns nach dem Spiel dann, so bist ja dann im Gespräch auch mit dem einen oder anderen, auch im Aufsichtsrat, Präsidium und 1-0 und Mensch, jetzt Offenbach, oh Mensch, das hätten wir doch mal 2-0 gemacht und das hätten wir, ja, aber wir sind wieder bei uns geblieben, nach Offenbach-Verfahren, klare Fokussierung eingenommen. Und da waren dann eher so, nach dem 1-1 in Offenbach, das war dann schon so der Moment, wo ich dachte, da muss ich ehrlich sein, da habe ich innerlich gedacht, so jetzt wird es spannend, ob wir dem jetzt standhalten können. Ja, ob wir jetzt wirklich, das hatte ich dann wirklich das Gefühl, oh, jetzt wird es wirklich spannend, ob wir jetzt dem jetzt hier standhalten können oder ob die jetzt vielleicht in so ein Rollen kommen, was uns überrollt. Und das war ja, werde ich nie vergessen, auch dieses, ich weiß nicht, ob ich jetzt da hin wollte, ob ich schon wieder zu schnell bin an der Stelle.
Alles gut.
Bei dem Rückspiel, da wurde ja dann, war ja nicht optimal gelaufen. Da muss es ja, ich glaube, noch Silvio Banker, der zum Anfang nicht so, der die letzten Spiele nicht so viel gespielt hat, musste eingewechselt werden, hat ein riesen Spiel gemacht. Auch das stand für die Mannschaft. Ja, da kommt an einer rein und von gleich ins kalte Wasser geschmissen, aber sofort nimmt er das Spiel an, ja, und spielt da sein Spiel runter. Und das so, diese Sachen werde ich nie vergessen, ja, und wie die Mannschaft dann natürlich auch Reaktion gezeigt hat, dann natürlich und ihr Vermögen auch spielt. Lars Fuchs, diese Cleverness, ja, und dann Felix Schiller, dieser Hirte da hinten drin, ja, also das war für mich immer so, also gab Sicherheit für alle. Das war. Cool, ja.
Ich muss noch mal kurz sozusagen zwischen den Spielen fragen und noch mal kurz auf diese Hotelnummer eingehen, die uns ein paar Spieler erzählt haben in Frankfurt. Da gab es ja ein bisschen Schabernack mit Zimmern und so. wenn ihr Mario Kalnick jetzt sehen könntet, wäre das sehr schön. Wir müssen über ein Videoformat nachdenken. Wie hast du das so erlebt und so? Wie war denn das so für dich? Hast du es mitbekommen? Oder also wie war das?
Ja, ich muss mal so sagen, ich habe es kurz geklärt und so, dass es nicht irgendwie dann noch so hochgeschlagen hat. Also okay. So, dass wir sofort Ruhe hatten, keine Welle gemacht und Ruhe im Kasten, aber Schluss damit.
Okay.
Also, ja, damit okay. Ist es geendet.
Ja. Okay, alles klar. Also Lockerheit war schon schön und gut, aber es gab da Grenzen. Ne?
So, also ja, also Lockerheit muss ja sein, ja. Das gehört immer mal dazu, ja, so ein Scherzchen oder irgendwie, aber wie gesagt, wenn es manchmal zu weit geht und wir haben uns ja auch immer definiert, das war ja auch ein Anforderungsprofil von Jens Hertel, wo wir hinfahren als Mannschaft, wir bewegen uns ordentlich. Also wir sind nicht nur auf dem Platz in der Mannschaft, wir sind auch daneben in der Mannschaft, aber wir vertreten auch den SC Zimmer, wir sind ordentlich. Also in allem, man kann auch mal einen Scherz machen, man kann auch mal ein bisschen lachen und sich mal über etwas lustig machen, kein Problem, aber es muss halt immer im Rahmen bleiben. Hier war so ein bisschen am Rande wieder, an der Grenze, vielleicht ein bisschen drüber weg, aber alles gut, deswegen auch schnell bereinigt, Thema und wir mussten uns ja durften uns nicht verlieren.
Ja, und du, okay. jetzt warst du ja nicht nur Fußballfunktionär, sondern hast du selber auch Fußball gespielt, hast einiges auch erlebt in deiner Spielerkarriere. Und du hast jetzt vorhin gerade gesagt, also diese ganzen sportlichen Sachen hast du dann Jens und Ronny überlassen. Aber da würde mich schon mal nochmal interessieren, in so einer Situation, wo so ein Verein so viel gewinnen kann und so viel auch auf dem Spiel steht, bringt man dann nicht doch irgendwie nochmal so seine Erfahrungen auch so aus der Spielerzeit nochmal so ein bisschen irgendwie ein oder so oder versucht da nochmal so ein bisschen zu wirken? Oder hast du dich da wirklich sozusagen auf die Rolle sportlicher Leiter dann zurückgezogen?
Nein, das muss ich nicht mehr, also an der Stelle nicht mehr. Also ich könnte mich jetzt da nicht erinnern, da irgendwie, natürlich sprichst du, habe ich auch mit Spielern gesprochen, ja, aber immer das, was Jens ja transportiert, was ich ja mitbekommen habe, habe ich ja auf meinen Worten anders auch transportiert. Das war ja immer so meine Aufgabe, also, in der habe ich mich auch gesehen, also auch den Trainerteam stets den Rücken zu stärken, ja, von allen Seiten, auch wenn es mal nicht so lief, der Trainer war dann der Härtere, jetzt nicht hinzugehen und sagen, so, lass mit Trainer mal so, sondern er, hey, Trainer hat recht, aber komm, wieder hoch, ja, es geht weiter. Denk dran, es gibt Schlimmeres im Leben, jetzt hier, heute zeigst du, heute die andere, ja, jemand wieder Mut zu sprechen, der Trainer war der Harte, dann musstest du der sein, mal musstest du wieder der Ernste sein, musstest du andere Themen wieder regeln, das war immer so das ausgleichende Instrument, glaube ich, an der Seite zu sein, das war wichtig, aber in der Phase, ja, das muss ich auch so ehrlich sagen, die waren alle so klar, die Mannschaft, die war so klar, das war genial und deswegen, glaube ich, das war eine super Mannschaft an sich, die wir da hatten, ja.
Also ich hätte zu den Spielen erstmal tatsächlich nichts mehr. Das ist dein Beritt.
Ach so, ja, naja gut. Ja, naja, hast du ja schon gesagt, dann macht der Offenbach dann das 1-1, also in der Addition der Spiele. Und dann kamen ja diese zwei Tore, ich glaube, der war dann ja von, glaube ich, 4 Minuten. Machten wir dann einen Doppelschlag zum 2-1. Ich glaube, da war dann jedem so ein bisschen, ich meine, noch ein paar Pessimisten gegeben haben, die gesagt haben, naja, schauen wir mal, vielleicht macht Offenbach doch noch 3 Tore.
Ja,
aber ich glaube, es gab auch genügend Leute, die gesagt haben, mit dem 2-1 war das Ding durch, weil ich hatte schon den Eindruck, das, was auch gesagt hast über die Mannschaft, dass sie klar war, dass die in ihren Strukturen halt drin war, dass da nichts in ihren Abläufen drin war. Ich hatte bei Offenbach das Gefühl, mit dem 1-1, die Spieler, die waren, da gingen sofort die Köpfe runter, das war durch. Das war eben der große Unterschied zu uns. Ich glaube, uns war klar, bei unserer Mannschaft war klar, wenn wir hier ein Gegentor kriegen, wir sind immer in der Lage, noch ein Tor zu schießen. Und bei Offenbach hatte man den Eindruck, mit dem Gegentor zum 1-1 war bei denen die Luft raus. Und dann das hat sich ja dann auch, am Ende kam es ja dann auch so, das machte Hebel dann irgendwann noch das 3-1 und dann war es ja ein Selbstläufer die letzte halbe Stunde. Und dann gab es ja da noch diesen Blödsinn da auf der anderen Seite, wo man, glaube ich, auch nochmal ein bisschen durchpusten konnte. Oder wie war das dann so, diese halbe Stunde da, die dann da ins Land ging,
so lang, ja? War das echt
das
so
war viel? Eine halbe Stunde, ja, ja.
Okay.
Ja, ich kann das jetzt auch gar nicht mehr so nachempfinden. Ich weiß auch, nach dem 2-1, das war dann auch wieder die Ausstrahlung des 2-1. Da war schon so gewisse Sicherheit, so das habe ich jetzt noch so in Erinnerung. Aber ansonsten bleibst du natürlich bis zum Abpfiff hellwach, ja. Das haben wir ja schon alles erlebt im Fußball. Und von daher kann ich mich jetzt nicht mehr so an Lockerheit im Spiel oder was. Ich weiß nur noch, als dann der Abpfiff kam, ja, ich glaube, dann sind alle Dämme gebrochen. Das ist so alles runtergefallen in der ganzen Saison, alles, was da so war, über was wir hier alles geredet haben, die ganzen Gefühle, die da mit der Rolle gespielt haben, hoch, runter, auf und tiefs und abs, alles war weg und alles war bloß noch eine große Jubel und eine Leichtigkeit auf einmal da und die wir ja uns alle gemeinsam irgendwie erarbeitet hatten und wirklich alle gemeinsam, und da möchte ich jetzt wirklich auch an dieser Stelle einfach nochmal sagen, das ist natürlich im Wesentlichen die Mannschaft, aber auch alle, die drumherum waren, Mitarbeitende, ja, also kann ich Storys erzählen, die kannst du anrufen in der Nacht, ja, die Mitarbeitenden beim 1. FC Magdeburg, die kommen, die wussten, da um 3 Uhr hätte sie anrufen können, da stehen alle parat, die haben immer gezogen an allen Strecken und Kanten, die Gremien, da alle dahinter, das war Wahnsinn. Also was da für eine Energie in diesem Verein von innen auch war, nicht nur von außen, von den Fans, sondern auch von innen, das war, jetzt ein Streichholz, der jetzt immer explodiert, habe ich gesagt, das war so, das konntest du dich auf jeden verlassen und das war auch beim bis am Ende, auch bei den Mitarbeitern immer bis am Ende, immer ein Thema. Da kannst du machen, was du willst, da kannst du, die stehen für den Verein, das ist eine große Einheit. Das kannst du so, das muss man auch sagen, in der Wirtschaft findest du das so, glaube ich, nicht vor. Das war was ganz Besonderes.
Und eine Sache habt ihr aber trotzdem nicht gut geplant, nämlich die Anzahl an Bieren in der Kabine. Wir haben nämlich gehört, dass während des Spiels da wohl schon Sachen vorbereitet waren in der Kabine und dann aber nach dem Spiel nicht genügend Getränke da waren. Also wir waren da verantwortlich, die Feier auszustatten eigentlich. Wie konnte das denn passieren?
Wir waren so fokussiert, wir haben nie eine Feier gedacht.
Okay.
Ja, also ich glaube, am Ende, das löst du dann irgendwie immer, ja, wichtig, aber das ist schon so. Also ja, du kannst dich auch mit allen anderen Dingen noch beschäftigen. Das muss ich auch sagen, es hat mich in meiner Zeit, ich weiß jetzt nicht, vielleicht nicht mehr ganz konkret, vielleicht kommen wir doch heute noch drauf, aber es gab immer mal Momente, die haben mich total angestunken, weil ich immer das Gefühl hatte, wir reden jetzt über etwas, was jetzt hier total unwichtig ist an der Stelle. Ja, wir reden jetzt über Dinge, die hier heute völlig unangebracht sind, weil heute muss was ganz vorne, anders vorne stehen. Ja, das ist immer natürlich immer eine Ansichtssache, ja, aber ich habe das mal immer so Prioritäten setzen Und deswegen, das ist wirklich ein Beispiel, wo ich sage, da haben wir genau die richtige Priorität gesetzt. Wir haben uns gar nicht beschäftigt mit dem, ob es danach eine Feier geben kann oder nicht. Das ist schon der erste, muss man sagen, der erste Moment eines Scheiterns. Leute, ja, vielleicht, du vielleicht. Denkst schon an den Schritt danach. Mhm. Und das meine ich, wir waren immer so bei uns, das irgendwie das Gefühl, ist wirklich geblieben. Mhm. Wir haben nicht mal daran gedacht, ein Bier dahin zu stellen, dass wir feiern, dass den Leuten feiern kommen. Erstmal müssen wir das Ding gewinnen. Mhm. Hat nie jemand an den zweiten Schritt gedacht. Mhm. Und irgendjemand hat, glaube ich, dann irgendwie Trikots gebracht. Also hat doch jemand schon an den zweiten Schritt gedacht. Ich glaube, unser guter Heiko war das,
stimmt, ja.
Der das professionell natürlich gemacht hat. Aber alle anderen haben sich damit nie auseinandergesetzt. Mhm. Ich weiß ja nicht, was der mit hat, ob der was mit hat. Klar, keine Ahnung. Ja. Also.
Ja. So, und dann nehme ich jetzt auch mal stark an, dass du dann auch mit dem Bus warst, ne? So auf der Rückfahrt nach Magdeburg. Ne? Genau. Und wenn wir beide jetzt nichts mehr Sportliches haben, dann kommen wir jetzt eigentlich sozusagen zum im Bus zurück.
Na gut, du hast ja gesagt, diese unglaubliche Energie, die ihr verspürt habt in der Mannschaft, im Staff, alle drumrum, das hat sich natürlich auch in den Monaten vorher logischerweise auf die Stadt und auf die ganze Region übertragen. Und es kulminierte natürlich dann am 31. Mai und es waren ja auch ganz viele Fans dann noch, als ihr dann nachts oder ja, es war wahrscheinlich schon nachts, als ihr zum Stadion kamt, waren ja da auch schon. Und dann am nächsten Tag war ja der große Empfang im Rathaus mit den 10.000 Leuten auf dem alten Markt. Wie hast du das empfunden? Also du kanntest ja die Stadt ja auch schon sehr viel länger, weißt, durch welche Tiefen sie auch sportlich gegangen ist. Wie hast du das empfunden, diese Tage, diese Zeit danach?
Ja, also ich persönlich, also wenn ich ehrlich bin, war es so gewesen, dass ich hatte immer einen riesen Respekt vor unserem Bürgermeister. Ich sage das wirklich für Lutz Rümper, weil ich, als ich herkam, wir haben das Stadion, das Thema Stadion stand da auf der Kippe, da weiß ich noch genau, saß ich noch im Auto, das Thema wurde im Stadtrat diskutiert und er war immer derjenige, der sich dafür stark gemacht hat, da dieses Stadion zu bauen und diesem Verein, das muss man sagen, damit auch überhaupt eine Perspektive damit überhaupt gegeben hat, sonst wären wir ja gar nicht da hingekommen, ja, meiner Meinung nach, ja. Und jetzt, das war immer so, etwas auch zurückgeben zu können, das hat mich stolz gemacht. Also durch unsere Arbeit ein Stück weit auch wieder was zurückgeben zu können, auch an die Stadt, ja, nicht nur an den Fans, sondern auch an die Stadt. Das war mein Inneres, was ich hatte. Weil so mit den Feierlichkeiten habe ich es so nicht so gern, ja, weil ich mag das immer nicht so jetzt irgendwo da so im Rampenlichter oder wie auch immer zu stehen, sondern eher so die Mannschaft da vorne. Aber das war so das, was mich bewundert. Das hat mich stolz gemacht, etwas geleistet zu haben für jemanden, der sich für uns stark gemacht hat und natürlich auch für eine Stadt und für eine Region. Und was ich immer gesagt habe, und das war auch verbunden mit meinem Antritt, was mich immer total angepiept hat, was ich hier auch erlebt habe, wo ich herkam, ich, auch zu meiner Zeit als Spieler, ich habe da viel Gelb gesehen und viel Rot in den Fanrängen, auf den Seiten zumindest, ja. Also viel andere Trikots als 1. FC Magdeburg. Und es gab irgendwann einen Moment, da gab es das nicht mehr. Da war es unvorstellbar, dass jetzt jemand da mit Bayern und Dortmund-Trikot drin sitzt. Also, sieht man, glaube ich, gar nicht mehr, bis wenn dann nur noch vereinzelt, aber das war ja damals ja noch so ein bunter gemischter Laden, ja. Und dieses Gefühl auch zu haben, dass jetzt auch die, ich habe auch viele Kontakte gehabt und die sind an die Ostsee gefahren und da wurde nicht irgendeine Fahne drin gehauen, da wurde die Magdeburg-Fahne in Sand drin geklopft vorne, wo sie ihr Zelt stehen hatten und haben gesagt, jo, hier sind wir. Und das ist wohl ein gewisser Stolz, die die Region dann auch wieder hatte. Nämlich genau nach den ganzen Niederlagen, die immer so kamen, an die man sich erinnert hat, wir sind ja immer die dann verlieren. Jetzt so ein gewisser Stolz auszuleben. Wir sind wieder ein Club und der hat ja da begonnen, dieser Weg. Also das wurde mit dieser Mannschaft hier eingeleitet, diese Zeit, dieses unwahrscheinliche Stolz sein, wir sind wieder, wer der 1. FC Magdeburg. Wir sind wir. Also das ist doch heute ganz anders, als es damals war. Also damals war ja, da war mal einer von ganz vielen irgendwie nur mit Skandalen behaftet und jetzt sind wir wieder eine Macht. Also das ist ja so. Mehr denn je jetzt, gerade aktuell, ja, das ist ja klar, mit den jetzigen Protagonisten, durch ihre Leistung, ja, aber da wurde eine Grundlage auch dafür gelegt.
Ich kann mich erinnern, dass es irgendwann an einer Tangentenabfahrt Magdeburg-Nord, meine Eltern wohnen in der Ecke, gab es eine große Häuserwand von so einem Zehngeschosser und da war dann, ich weiß nicht, ob das ein Graffiti ist, also jedenfalls ein riesengroßes Wandbild der Wohnungsbaugenossenschaft mit Kindern in einem FCM-Trikot. Und ich weiß noch genau, ich war da witzigerweise irgendwie mit meinen Eltern im Auto, keine Ahnung, wie wir darauf kamen, aber wir fahren da ab und ich sehe das. Das war auch so irgendwann nach dem Aufstieg so und ich hatte das Gefühl auch so ein krasser Stolz, weil ich dachte, das ist neu. Also dieses, also so ein großes Bild an dieser Stelle, sozusagen explizit mit FCM, Emblem und so weiter, das ist neu und das ist, das haben wir geschafft so. Also wir sozusagen als Fanszene, die ganze Mannschaft und so, und das kann ich, also kann ich noch sehr, sehr gut, erinnern, was das für ein Gefühl war. Und ja, wie du sagst, heute ist es normal, ne? Also heute ist die Stadt einfach so blau-weiß, war lange, lange, lange Zeit anders. Und das war schon, ja, das war schon ein Moment, genau.
Ja. Und was auch mit dem einherging, war auch nochmal, Kerstin, wenn du das schon so fragst, auch ich hatte dann auch wirklich auch nochmal die Dankbarkeit in mir, auch an viele Menschen, die uns auch unterwegs oder ja auch mir geholfen haben. Also nicht nur uns allen, sondern auch mir geholfen haben. Auch in meiner Funktion geholfen haben. Und da denke ich auch wirklich an Sponsoren, Aufsichtsratsmitglieder, die auch wirklich, sag mal, wir haben jetzt die ganze Zeit über Sport geredet, aber auch wirtschaftlich, ja, das war ja, das haben wir ja ganz außen vor gelassen, das war ja die andere große Baustelle. Also wir sind ja durch jede Saison gekommen und haben ja eigentlich auch in der Regionalliga schon ein Plus aufgebaut. Auch wenn das nicht erwähnenswert war, weil das ja nicht das große Plus werden konnte. Wir sind nie mit roten Zahlen rausgekommen. Wir sind immer mit schwarzen Zahlen. Das war uns allen, in allen Gremienbereichen war uns das wichtig. Im Aufsichtsrat, im Präsidium vor allen Dingen. Mir, jeder in seiner Verantwortung war wichtig, dass wir immer gesund auch laufen. Und da waren dann schon Kraftakt. Ja? Und natürlich, ich sag mal, ist ja auch legitim. Spieler wollen ja auch ihren Marktwert steigern und wollen natürlich auch jedes Jahr auch mehr Geld verdienen. Ja? Und da hast du ja jedes Jahr die neuen Verhandlungen. Ja? Und ich glaube, gerade Christian Beck war ja nun auch ein sehr umworbener Spieler, in der Regionalliga noch unter Andreas Petersen. Ja, und hätten wir Christian Beck nicht gehabt, dann wären wir auch nie dahin gekommen. Ja, wer auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft war, aber dass seine Tore eben extrem auch mit dazu beigetragen hat, dass der Weg so gelaufen ist und danach ja noch weiter. Aber Fakt ist, da haben eben doch viele Menschen angefasst, die nie gehört wurden oder nie gesehen wurden oder der Storys nie erzählt worden sind. Aber diese Dankbarkeit diesen Menschen gegenüber habe ich immer empfunden. Und die waren wirklich auch genauso mit Herzblut dabei und haben wirklich Großes geleistet. Das will ich einfach nur mal so an der Stelle sagen. Und das ist das, was mir auch wirklich in diesem Moment, habe ich an diese Menschen gedacht, habe ich gedacht, das wäre so nicht möglich gewesen. Und hier bist du und dann haben wir ein Bier getrunken und dann gesagt, ey, super, das danke und nochmal, das war toll. Und du warst auch mit Lutz Rümper. Du warst ja im Rathaus.
Wenn du auf diese Aufstiegseuphorie, die du jetzt gerade auch sehr schön beschrieben hast, so zurückblickst, wie hat die sich denn dann auf deine Arbeit ausgewirkt? Also war das etwas, was dir noch lange Rückenwind gegeben hat, oder kam dann auch relativ schnell dieser Druck dazu?
Also wir sind aufgestiegen, da haben wir es gelebt und wir hatten mit Jens Hertel gemeinsam, haben wir dann auch die Dinge aus meiner Sicht, also auch bestens wieder vorbereitet. Wir hatten das große, wir hatten eigentlich auch die Mannschaft eigentlich schon so weitestgehend beisammen. Also ja, war ja undenkbar, sich jetzt von Spielern wie Felix Schiller, wie Marius, wie, das war ja alles auch ein Gerüst, was da war, was gehalten werden musste. Ja, da, wo ich gesagt habe, da musstest du auch immer die Partner dazu haben. Aber andersrum hatten wir schon ein Gerüst, was da war und was wir dann auch in der Zeit dann auch wieder gut ergänzt hatten. Weil jetzt war ja allen klar und das habe ich auch so mitgenommen. Und das werden wir nachher wahrscheinlich nochmal dazu kommen, war dann auch ein großer Unterschied für mich zu der Sache, zu dem Aufstieg danach, dass dort habe ich immer das Gefühl gehabt, wir wissen alle, jetzt müssen wir uns beweisen. Also wir sind nicht in der Feier verhaftet gewesen bis zum Ende und haben da von Schlössern geträumt, sondern wir waren alle klar, jetzt müssen wir uns aber auch beweisen. Es war nett, jetzt haben wir schön gefeiert, jetzt 2 Tage, aber jetzt geht's ran, jetzt müssen wir in der Liga auch bestehen. Das hatte ich da auch immer als Gefühl mitgenommen. Und das Gefühl hatte ich danach den Aufstieg nicht mehr. Das werden wir vielleicht näher noch reden. Aber da war das ein bisschen anders. Meiner Meinung nach. Es war aber eine Wahrnehmung.
Genau das ist ja der Punkt. Man weiß relativ spät, eventuell könnte man dann eine Liga höher spielen. Natürlich hat das offensichtlich Auswirkungen auf die Kaderplanung. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
Wir haben ja unseren Job ganz normal gemacht, aber schon ganz klar mit dem Anspruch. Ich sage das jetzt meine jetzigen Erfahrungen, sage ich, es gibt einen großen Unterschied. Es ist ein Riesenunterschied, wenn jetzt draußen wahrscheinlich lachen, wenn ich das so sage, aber es ist sportlich ein Riesenunterschied, ob du in die dritte Liga aufsteigst oder in die zweite Liga aufsteigst. Okay. Und dazu sind Welten dazwischen, das muss man einfach sagen, auch sportliche Welten. Ich glaube, wenn du von der vierten in die dritte Liga aufstehst, so bestehst du das einfach auch mal so mit einer guten Mannschaft, eingespielten Mannschaft, da kannst du dich gut auch in der dritten Liga halten, mit einem gewissen Moral, hältst du dich gut drin. Das ist in der zweiten Liga schon eine ganz andere Thematik gewesen. Ja? Das haben wir dann ja leidvoll erfahren müssen. Aber das war zu diesem Zeitpunkt uns allen klar, wir wollen uns jetzt hier beweisen, wir haben ein Gerüst, aber wir müssen eben jetzt auch noch gut nachbesetzen.
Und trotzdem gab es ja wahrscheinlich Abgänge, die euch auch überrascht haben. Also ich glaube, Nico Hamann hat uns ja erzählt, dass das alles relativ spontan so im Mai sich entschieden hat. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ich kann mir vorstellen, den hättet ihr natürlich auch sehr, sehr gern gehalten.
Wen jetzt als Beispiel?
Nico Hamann. Der dann nach dem Aufstieg gegangen ist.
Der ist dann nach Sandhausen gegangen.
Ja, bei Nico, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich weiß nur, bei Nico war das, glaube ich, nicht so ein netter Abschied. Also ich glaube, dass Nico schon gern, glaube ich, geblieben wäre, so ist mir das in Erinnerung. Und nee, falsch, jetzt bin ich falsch gewesen. Halt, er kam ja dann nochmal zurück.
Richtig.
Jetzt, genau. Der erste Abgang, ja. Genau. Ja, na klar, Sandhausen, Entschuldigung. Ja, so. Ja, er ist nach Sandhausen gegangen, klar, kriegst du dann mitgeteilt und dann ist es natürlich immer so, ja, wenn du so eine gute Saison spielst, dann geht der eine oder andere Spieler. Damit lebst du aber, ja, das gehört ja einfach zum Fußball, das ist auch eine meiner größten Erfahrungen, auch von denen ich heute noch in meinem jetzigen Job partizipiere. Es gibt Menschen, die sagen für dich von heute auf morgen, ich habe jetzt einen anderen Weg und bumm, und dann musst du damit leben, da brauchst du nicht lange trauern, du musst dann Lösungen suchen und neue Dinge wieder machen. Und so was, das hat das Fußballgeschäft gelehrt, das hat das auch so mit sich gebracht. Deswegen, so eine Sachen, die kamen vor, aber die waren ja nun nicht in der großen Masse permanent da, sondern das war jetzt so ein Abgang, der war dann so. Aber andersrum haben wir eben auch Abgänge gehabt, die wir ja auch selbst eingeleitet haben, wo wir gesagt haben, komm, wir müssen uns ja auf der Stelle verbessern, sonst wird es eben nicht für die Zukunft reichen. Ja, da waren ja auch harte Entscheidungen mit dabei, ja, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, Tüschi zu der Zeit, weiß ich, bin jetzt auch nicht mehr so ganz so in den Jahren sattelfest. Ja. Das war zum Beispiel eine Entscheidung, die ja von den Fans auch kritisiert wurde, weil Tüschi war ja auch bei den Fans beliebt. Ja, es war aber auch mit Jens auch besprochen, war ja auch ein klarer Weg von Jens, wo er gesagt hat, da will ich gerne neu besetzen, da braucht man neuen Input. Dann kam ja dann Zingel, glaube ich, als Torwart dazu.
Genau.
Und also auch wieder andere gute Leute. Und das ist das, wo ich mal sage, so, ich glaube, heute ist das auch schon wieder anders, aber damals war das für mich immer die Wahrnehmung, wir als Verein, wir hatten ja noch nicht diese Erfahrung, auch mit dem Profifußball so. Also wir waren immer schnell bei den Spielern und haben uns gern auch einen Spieler, ich positiv gesagt, so verliebt. Ja, also nicht, aber wir haben ja schon so gern gemocht, wenn sich jemand so extrem für den Verein eingesetzt hat, was ja auch alles seine Berechtigung hat. Aber wir lernen jetzt, haben wir schon mehrfach gelernt, dass auch diese Spieler dann auch trotzdem uns mal sagen, ich gehe jetzt aber trotzdem weg. Ja, und das ist so anders jetzt. Also wir mussten uns alle, glaube ich, an diesen Profifußball dann erstmal gewöhnen. Und das gab dann eben dann die Entscheidung dann dazu. Mal vom Spieler, mal vom Verein. Mhm. Ja.
Aber das ist ein total guter Punkt, den du ansprichst, weil das haben wir uns in der Vorbereitung halt auch gefragt. Wie tut man sich denn dieses Wissen drauf? Also nach dem, was du jetzt alles erzählt hast, dass es da einen klaren Plan gab, logisch, dass da auch alle sehr eng beieinander waren, ne, Präsidium, Aufsichtsrat, die sportliche Leitung, du sozusagen in deiner Doppelfunktion. Aber trotzdem, dritte Liga, Profifußball war ja für den FCM was Neues. Ja, muss ich mir das so vorstellen, dass man dann irgendwo anruft und sagt, kann ich mit dir mal irgendwie einen Tag mitlaufen und wie läuft das eigentlich bei euch im Verein oder gibt es da Workshops?
Nein, du hast natürlich, also ich sag mal so, für mich war immer so, wenn ich das so sagen darf, ja, für mich war immer so Union Berlin so der Verein, der so unserem Verein so am nächsten kam, so einfach so von der Historie, von der ganzen drumherum, wie der Verein auch aufgebaut war und alles so. Und ich glaube, da waren wir so am nächsten angedockt. Nur waren die halt schon viel weiter und die haben schon alles vorher durchlebt, Bundesliga und alles. Ja, aber da war zum Beispiel auch ein Schritt, wo wir dann aufgestiegen sind, weiß ich ja noch, da war ja dann auch die Besetzung eines Pressesprechers. Das kam ja auch, dieser infrastrukturelle Bereich muss ja auch weiterentwickelt werden. Nicht nur die Mannschaft, sondern das Drumherum. Das kam ja so als Part. Aber natürlich haben wir das doch vorher schon wahrgenommen. Das gehört ja zu meinem Job. Vorher schon die Perspektive einnehmen. Was passiert, wenn, dann das? Was müssen wir machen? Was können die Schritte sein? Was können wir uns leisten? Was kann dazu gepackt werden? Ja, und da weiß ich noch, der Norm Seidler kam damals zu uns. Da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt jemand, der, ja, das kann jetzt hier nicht mehr die Marketingabteilung nebenbei machen. So war es ja vorher gewesen, dass Kollegen mit viel Engagement das nebenbei gemacht haben. Ja. So musste man sich dann weiter entwickeln. Das waren diese Schritte dann, die dann kamen. Das war viel über Erfahrung sammeln, auch von anderen Vereinen. Und wir sind ja auch umgefahren, haben Praktika gemacht, ja, bin auch hingefahren zu anderen Vereinen, habe mir das mal einmal angeschaut. Ja. Und es ist ja einfach auch mal anfragen und mal dabei sein und mal über die Schultern schauen, auch bei Kollegen. Ja. Man kann nicht alles lernen, aber du kannst so adaptieren, wie machen die das? Könnte das zu uns passen? Nee, das ist vielleicht nicht so und so. So war das immer so ein Abgleichen. Ja. Aber wir wussten schon im Inneren, wo wir hinwollen und was wir brauchen. Das war für uns eigentlich auch immer klar. Also es war eher dann nicht jetzt den Input holen, sondern wir wussten eigentlich grundsätzlich, dann haben wir das eigentlich immer nochmal abgesichert. So wie der Norm dann später auch dann hat er bei Union Berlin angerufen, gefragt, so, ich gehe mal, der Oskar Koscher, sagt, Oskar, wir haben hier jetzt jemand eingestellt, könntet ihr euch vorstellen, mal den einfach mal so ein Praktikum mal 3 Wochen bei euch mitlaufen zu lassen, dass er so die ersten Erfahrungen dazu sammelt. Ja, machen wir. So, ja, das ist super. Ja, das ist halt auch im Fußball alles möglich und von daher, so haben wir es, glaube ich, so ganz gut gestrickt in dieser Zeit dann.
An welche anderen Sachen kannst du dich noch konkret erinnern, wo du gesagt hast, okay, das war definitiv eine Sache, die wir dann geändert haben, entweder organisatorisch oder auch strategisch, weil dann eben dritte Liga anstand?
Naja, dann kam ja so, dann kamen ja große Schritte. Also muss man ja sagen, wir sind ja dann in die Ausgliederung gekommen, der GmbH. Die kam ja dann, 16, glaube ich, ja. Da wurde ja viel Arbeit im Vorfeld geleistet, ja. Es gab natürlich auch sehr viel, erst ganz klar kritische Stimmen, bis hin auch sehr viel Sorge um das, was da passiert. Und da wurde viel kommuniziert über den Arbeitskreis. Das war gar nicht meine Arbeitsbühne, das war eher das Präsidium mit Dirk Weber an der Spitze, Präsident Peter Fechner damals, die da sehr viel Arbeit reingesteckt haben in diese Zeit rein, auch in die Kommunikation. Das war ein großer Schritt, der da kam, aus meiner Sicht. Ein großer Schritt für den Verein, diese Ausgliederungsgeschichte, dass sie dann auch so kam, wie sie kam. Aus meiner Sicht finanziell war sie, das habe ich ja immer gesagt, ich war gar nicht in die Arbeit eingebunden, aber das war so ein wichtiger Schritt, weil es war finanztechnisch, das habe ich auch öfters mal gesagt, wenn ich gefragt wurde, überhaupt nicht mehr so zu handeln gewesen, steuerrechtlich sauber, wie es eigentlich lief, über Sponsoreneinnahmen und wo sind die hingeflossen und ja, sondern das war der wichtige Schritt dann für den Verein, um dann den Profifußball eben auch entsprechend auch professionell angehen zu können. Ja. Deswegen war da ganz viel Arbeit dahinter, das werde ich nie vergessen. Aber auch mit diesem Schritt kam auch intern wieder auch Veränderungen. Ja, auf einmal gab es dann auch wieder Neuordnungen, neue Gefelder, da musste auch jeder erstmal seinen Weg finden. Da gab es, es war auch nicht immer alles reibungsfrei. Ja. Da gab es auch Reibungen dazu und das waren schon große Schritte, die ich meine. Ja. Dann weiß ich noch genau, was dann kam. Das war für mich sehr wichtig, weil für mich war ja auch immer klar, jetzt dritte Liga, ja, und ich habe ja gesagt, damals, wo wir hergekommen, vierte Liga, ich gesagt, wir brauchen 3 Jahre, sind wir dritte Liga. Dritte Liga aufgestiegen, war die erste Auswärtssitzung, habe ich gesagt, Ziel ist es, in den nächsten 3 Jahren in die zweite Liga aufzusteigen. So, klar, unter Zeitlimits formuliert, so, immer die 3 Jahre veranschlagt. So, und dann sind wir ja am Ende immer da auch erstmal dorthin gekommen, ja, aber das war wichtig, da eben nächstes Step zu setzen. Und ich hatte für mich schon immer die Klarheit, dass das, was ich hier mache, wenn wir hier weiterkommen wollen, dass das aus meinem Erfahrungsbereich gar nicht mehr reichen wird für ganz oben. Wenn du Bundesliga spielen willst oder wie auch immer, ja, wenn du da mal hin willst oder zweite Liga, dann brauchst du hier an deiner Seite mehr Leute, die diese Kompetenzen auch mitbringen, diese Netzwerke auch mitbringen. Und da kam ja dann Mike Franz ins Spiel, wo wir gesagt haben, Mike Franz, wo ich auch sehr dankbar bin, dass Mike da zum Anfang als Praktikant erstmal eingestiegen ist. Ja, wirklich erstmal vorsichtig und von hinten war er noch vierte Liga. Dann sind wir, glaube ich, aufgestiegen, dritte Liga und dann ist er ja meines, so, glaube ich, so was richtig oder später, ich weiß es gar nicht mehr genau, müssen wir nochmal gucken. Später, ja, dann erst, okay, der dritten Liga ist er dazugekommen und dann als Praktikant erstmal die ersten Monate und dann ja später dann als Scout mit der Aufgabe betreut, als Scout die Scouting-Abteilung aufzubauen und alles drum und dran. Und da hat er phänomenale Arbeit geleistet, ja, das muss man auch sagen. Also der hat ja einen großen Anteil, der Mike Franz, für diesen nächsten Schritt in den Aufstieg zweite Liga, hat er einen riesen Anteil gehabt intern. Mit wie alle, aber genauso einen großen, wie jeder andere auch. Ja, das muss man einfach sagen. Und das war für mich immer schon die Erkenntnis, dass wir da sagen müssen, wir müssen jetzt da die Bereiche weiter aufbauen.
Welche waren das noch? Also du hast jetzt gerade das Scouting schon genannt, aber was waren noch so für Weichenstellungen jetzt gerade so ab 2015, die dann eben auch entscheidend waren für den Zweitliga-Aufstieg?
Ja, es war viel in der Mannschaft. Es waren ich meine, im Verein haben wir auch immer wieder Stellen nachbesetzt, wo wir dann aufgesattelt haben, weg von diesem, also wir waren jetzt sehr wenig, also da wieder mehr aufzubauen, das war so ein Thema gewesen. Und wenn du sagst, was war entscheidend für diesen Weg, ja, zweite Liga, da weiß ich noch genau, und darüber war ich sehr emotional negativ besetzt damit, dass ich irgendwann da ganz schnell das Gefühl hatte, dass unsere Mannschaft, nachdem wir jetzt dann in die dritte Liga gestartet sind Und das habe ich dann auch mal so formuliert. Also jetzt habe ich das Gefühl, jetzt sind wir einfach bloß noch hier im Land der Glückseligkeit, dass hier regelmäßig immer zu Autogrammstunden gehen, dass alles voll ist, dass Haufen Leute da stehen und wir uns gar nicht mehr damit beschäftigen, weiterzukommen. Also das Gefühl hatte ich dann irgendwann schon. Also ne, zum Anfang, klar, wir haben die Klarheit drin und so, dann haben wir ja dieses erste Jahr, haben wir ja auch intern mal, das werde ich auch nicht vergessen, auch mal gesprochen, wir hatten dann schon so das Gefühl, du könntest es ja vielleicht auch im ersten Jahr schon packen, aufzusteigen, zweite Liga. Ja, und intern zumindest mal auch zu sagen, wollen wir jetzt vielleicht nicht sogar den nächsten Schritt machen? Da war eher so erst im Trainerteam so, nee, jetzt bleiben wir mal ruhig und jetzt mal nicht zu schnell und. Ja, es geht ja nicht um schnell, aber wenn du im Winter auf Platz 5 oder 4 stehst, warum sollst du nicht auch selber mal so einen Peak setzen und sagen, das Selbstbewusstsein, wer soll denn uns jetzt hier schlagen hier noch? Also klar, wir können ja alle verlieren, aber wir können auch gegen alle gewinnen. Also auch ein bisschen mehr so Dampf zu machen. Das wollte man damals nicht, da haben wir uns noch so mit eingefügt, aber ich werde nicht vergessen, die zweite Saison danach, da gab es ja noch ein Interview meinerseits, da habe ich das auch zum Punkt gebracht dann, da hat es mir auch gereicht, habe es erst intern gesagt, aber dann auch extern. Ich sagte, jetzt ist Zeit des Wandels, jetzt ist Schluss, wir müssen jetzt weiter, jetzt geht's hoch, es soll hochgehen in die zweite Liga, wir müssen uns anderen Ansprüchen stellen. Weil das, ich hatte wirklich das Gefühl, dann so nach gerade im zweiten Jahr, da war es dann so, das erste Jahr erstmal bestehen, da war man glücklich, vierter Platz, oh, toll, DFB-Pokal-Teilnahme. Mich hat es geärgert, dass wir vielleicht nicht schon da gleich hätten zuziehen können, aber okay, alles gut, hat ja dann noch gepasst, mitgemacht, aber dann im zweiten Jahr, da war dann schon so eine Delle drin, die haben wir dann auch gemerkt, wo wir gesagt haben, jetzt geht es hier mehr darum, dass wir uns hier bloß freuen, dass wir noch da sind, alle auf unserem Amt. Aber das war Mist. Und dann aber gab es ein bisschen Reibung intern. Ja, und dann hat es ja die Geschichte gebracht.
Und wenn du sozusagen so ein bisschen ausblendest, all die Menschen um dich rum, die da zusammen mit dir gearbeitet haben, wie hat sich für dich mit diesem Aufstieg nochmal deine Rolle auch verändert? Hat sie sich verändert?
Die hatte sich weniger verändert. Die hat sich nicht verändert. Meine Rolle hat sich erst verändert, als ich Geschäftsführer wurde. Also der Aufstieg an sich hat ja nichts geändert. Es ging ja alles weiter. Und dann gab es die Situation, ich wurde jetzt am 01.01.2016 Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH. Und da habe ich das erste Mal wirklich eine Veränderung erlebt, und zwar nämlich genau in die Situation, in die ich dann reingetappt bin. Und zwar werde ich nie vergessen, das Hansa Rostock-Spiel. Dann stand nämlich das Hansa Rostock-Spiel vor der Tür und auf einmal hieß es, die Auswärtsfans kriegen keine Karten.
Ich erinnere mich.
Eine Riesenthematik damals aufgebrochen worden,
ja,
wo ich sehr viel über diese Zeit einstecken musste, etc. Zum Hintergrund, ich hatte vorher mit diesem Thema gar nichts zu tun. Also intern, Ticketing war gar nicht mein Beritt, Finanzen und Sport, aber nicht das Ticketing und wer welche Karten kriegt etc. gehörte ja gar nicht zu meinen Aufgaben. Mit der Übernahme der Spielbetriebs GmbH war das natürlich auch mein Beritt als Geschäftsführer und ich musste mich da auf einmal dieser Thematik stellen und war jetzt gar nicht im Bild. Hab mir mal kommen lassen, was war denn vorher passiert? Da gab es im Vorfeld über so eine Arbeitsgruppe Aussagen aus Sicherheitskreisen mit Polizei etc., aber die habe ich nie teilgenommen. So soll das laufen etc. Und ich persönlich hatte eigentlich immer diesen inneren Wert, der sage, na, Fußball ist ja für alle Fans. Also wenn die hier von Hansa Rostock sollen die kommen, sollen sie ordentlich benehmen und hier drinnen können sie jubeln, aber wenn das alles passt, sollen sie ihre Karten kriegen, alles schick. Ja, also für mich, ich hätte das nicht so vorab gedeichselt, wie es da vorher beschlossen war. Dann gab es aber die Sache, da wurde der Umbau mit dem Zaun, da gab es einen Riesenthemat. Im Nachgang hat er sogar die Situation aus meiner Sicht sogar noch etwas, sag es mal vorsichtig gesagt, etwas Positives befürwortet für den Verein, also für den Fußball, weil ich glaube, danach gab es dieses Untereinander, dieses so, wir hauen uns hier gegenseitig hier weg oder wie auch immer, nicht mehr so intensiv, also bei aller Fanfeindschaft, die dann vielleicht da war, aber nicht mehr diese Gewaltthemen da von Rostocker, da hat man sich ja mit Fanmarschzügen, der Kalnick war jetzt da im Visier, weiß ich noch von den Rostockern, dass das alles Mist ist hier, was der da macht etc., aber da bin ich in eine Situation reingestolpert, die ich war gar nicht verantwortet. Ja. Und dann saßen wir da, dann haben wir uns mit Rostock angetroffen und dann war da schon auch ein bisschen Politik mit im Spiel da, was du gemerkt hast, mit Matthias Kahl, das war mein engster Berater an der Stelle, weil der war ja vorher mit involviert, der hat mich damit ins Boot geholt und hat gesagt, ja, wir müssen das jetzt hier ordentlich lösen. Die Sicherheitsthematik da hinten lässt es nicht anders zu, das geht jetzt so, die kriegen das Maximalkontingent fertig und dann ist das erledigt und dann können die ja ganz normal zum Spiel kommen. Was die dann aber nicht mehr einsehen wollten, war ja dann die Rostocker Seite, dass wir auf der Seite wirklich eine Sicherheitsthematik haben, da war der Umbau gerade gerade gewesen, die Sicherheitshorns. Wir durften ja nicht mehr reinlassen. Ja, das wollte man dann tatsächlich nicht akzeptieren. Das war dann, aber so war es halt. Das war etwas, wo ich sage, da habe ich erstmal gemerkt, jetzt hast du ja doch noch mehr Verantwortung als nur Finanzen und Sport, was du vorher hattest.
Es hat sich ja logischerweise mit diesem Aufstieg dann in den Profifußball ja grundsätzlich auch so die Anspruchshaltung gegenüber dem Verein geändert. Das liegt wahrscheinlich wirklich auch in der Natur der Sache. Wie hast du das gemerkt? Also wer waren da vielleicht so, ja, vielleicht diejenigen, mit denen man am stärksten da auch ins Gespräch gehen musste? Waren das jetzt eher die Sponsoren? War es auch die Vereinsführung? Waren es eher die Fans und Mitglieder? Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, Anspruchshaltung, also erstmal muss ich wieder sagen, wir selber haben erstmal unsere Ansprüche formuliert. Und der erste Anspruch war, wir wollen jetzt die Chance nutzen, jetzt sind wir finanziell, es ist ja Anspruchshaltung genau dahingehend, es gab vorher dieses Theater mit der Traditionsmannschaft, ja, weil ich gesagt habe, nee, wir können ja nicht jede Woche Geburtstagsfeiern, wenn wir kein Geld haben und verteilen Ehrenkarten, ja, und das geht nicht. So, da gab es auch, da war ich ja auch als Diktator damals beschrieben worden. Das war in der vierten Liga noch. Dann sind wir aufgestiegen in die dritte Liga, dann haben wir gemeinsam Präsidium, der Weg war für uns immer klar, war Peter Fechner auch immer auch sehr stark daran interessiert, auch immer wieder den inneren Ausgleich herzustellen, also auch wunderbar. Dann haben wir gesagt, so, jetzt leiten wir den Schritt zurück, jetzt kommen wir wieder Traditionsmannschaft, können wieder eingeladen werden, es geht finanziell uns wieder besser, es passt alles wieder. So, das war der Punkt, den wir hatten. Und wollte ich jetzt hin?
Sponsoren.
Was?
Sponsoren war, glaube ich, so Anspruchshaltung, Sponsoren.
Ja, genau. Und dann, und dann hatten wir, und das war immer mein Punkt, wo ich sage, wir müssen jetzt als Verein, ich würde, Fußball, ja, nie unseren Stellenwert verlieren und das ist das Wichtigste. Aber wir müssen jetzt auch dafür sorgen, dass wir Stück für Stück auch der Region etwas zurückgeben. Also, dass wir uns von dem Grün etwas unabhängiger machen. Ob wir jetzt am Wochenende 1-1, 1-0 oder 0-1 spielen, dass wir ein Stück mehr sind als nur ein Fußballverein. Das stand immer ganz groß mit auf der Agenda für mich, also diesen Part einzuleiten, dass wir sagen so, wir müssen jetzt da sehen, dass wir auch mehr in die Region auch zurückgeben. Also, dass wir mehr Part liefern auch an anderen Dingen. Das werde ich nie vergessen, das war immer wichtig, dass wir größer werden, ja, auch in Sachsen-Anhalt, gerade mit dem HFC als Mitkonkurrenten dort, ja, dass wir sagen, jetzt auch positionieren im Land, ja. Das war so Stück für Stück dann, was dann so kam, diese Zeit.
Aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den hast du vorhin ja auch schon angesprochen. Das Sportliche war ja das eine, aber du warst ja natürlich auch zuständig für die Finanzen. Und da ist ja auch der FCM in seiner Vergangenheit durch viele, viele tiefe Täler gewartet. Auch da, wo wir jetzt sind, um einen kurzen Blick, auch das wäre ja alles nicht möglich ohne dieses sehr, sehr gute Wirtschaften, was dann ab Anfang der 2010er Jahre passiert ist. Wie hast du denn da sozusagen die, zum einen ja die Entscheider, die Gremien mit auf deine Seite bekommen und zum anderen, du musstest ja sicherlich auch Sponsoren jedes Jahr dann mal sagen, Mensch, wie sieht's denn aus? Da könnten vielleicht ja 5.000 mehr in der nächsten Saison kommen oder willst du da nicht mal noch eine Null hinten dran packen?
Ja, okay. Jetzt, glaube ich, jetzt hast du mir den Wink gegeben im Zaunfall. Ja? Ich weiß nicht, ob du da hin wolltest, aber... Also ja, das Wirtschaften, das war wichtig, das war die ganze Zeit wichtig, ja. Und in der dritten Liga, dann hatten wir das Gefühl, jetzt hast du auch die Chance mal auch mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen, dass du mal ein bisschen mehr auf Rücklage auch gehen kannst, ja, dass du dir mal ein bisschen was ansparen kannst, weil wir hatten ja nichts, wo sollst du das hernehmen? Ja, Kredite ist doch alles utopisch, sondern einfach Rücklagen bilden, dass du dir irgendwann selber dann auch mal was ja, wir investieren kannst. Und das war eine harte Zeit, muss ich sagen. Also, das war aber auch meine Rolle, ja, in der wurde ich auch so mal nach außen definiert und ich glaube, die habe ich auch sehr konsequent auch gelebt, ja, selber vorgelebt, aber eben auch erwartet von meinen Mitpartnern. Fair, aber eben so, wie es passt. Und ich sage immer so, wir hatten ja dann auch immer so Themen wie so eine Prämien-Diskussion dort. Ja, ich will das jetzt nicht so weit ausarten, aber ging bis auf die Weihnachtsfeier, die da fast gesprengt worden wäre oder die ja teilweise gesprengt worden ist, wo ja dann auch so Kämpfe ausgefochten worden sind, die da finanzieller Art waren. Wo wir schon so das Gefühl hatten, natürlich, jetzt das darf jetzt hier nicht der Selbstbedienungsladen werden. Ja, also wir haben zwar etwas geleistet, Aber wir sind jetzt nicht berechtigt dazu, mit der Leistung uns jetzt hier alles hier rauszunehmen und sagen, das ist jetzt hier unser, ja, das ist so. Also da habe ich mich schon so ein bisschen als Schutzschild gesehen, ja, darüber mich da drauf zu setzen, aber nicht nur mich, sondern zum Glück hatte ich auch einen Aufsichtsrat und ein Präsidium, das das genauso gesehen hat. Und wir da haben da auch, das werde ich auch nicht vergessen, ernsthafte Diskussionen geführt mit dem einen oder anderen, auch mit Mannschaftsrat oder Spielern oder wie auch immer. Und da ganz klar unsere Auffassung auch vertreten dazu. Und das Thema da, das hat ja unter anderem lange hingewabert. Ich könnte ja auch ein halbes Buch schreiben darüber, aber am Ende ist es ja dann auch so ausgegangen, wie wir es wollten als Verein. Und irgendwann war es dann beendet. Es war aus meiner Sicht, hat ein bisschen zu lange gedauert zwischendurch. Ja, es wurde nicht sofort beendet, leider Gottes, aber irgendwann wurde es beendet. Und das war wichtig, diesen Cut zu machen und sagen, hier Schluss. Diese Begehrlichkeiten kamen halt auch mit. Das muss man auch fairerweise sagen. Also sowohl von, aus dem, also von den, aus dem Inneren, als manchmal auch aus dem äußeren Bereich.
Aber nichtsdestotrotz hat ja sozusagen dein Wirken an der Stelle ja auch wiederum eine Basis gelegt. Und wie gesagt, heutzutage reden wir hier von zweistelligen Millionensummen, die erwirtschaftet werden pro Saison. Und das ist für einen Ostverein ja nach wie vor eigentlich ein Wahnsinn. Unabhängig davon, dass man jetzt betrachten könnte, warum ist das nach wie vor so 35 Jahre nach der Wiedervereinigung, aber dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Am 2. Mai, ich springe jetzt sehr schnell, am 2. Mai hat der Verein sich nochmal besonders bedankt bei allen, die an diesem Aufstieg beteiligt waren. Mit wie viel Stolz blickst du jetzt auf diese Zeit vor 10 Jahren zurück?
Also ich bin, glaube ich, genauso stolz wie jeder andere, der in dieser Zeit involviert war. Und ich habe mir nie irgendwie, also das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe nie irgendwo mir irgendwie angedacht, mehr zu haben als ein anderer oder mehr Anteile daran zu haben, gar nichts. Ich bin genauso ein Baustein gewesen. Ich hatte meine Funktion und die hatte ich wahrzunehmen, professionell zu leisten, wie jeder andere auch. Und das ist ja dieses Teamspiel. Ich war immer ein Teamspieler, auch als Fußballer. Ja, das war immer so. Aber das zu verstehen, das ist meine Rolle. Und das ist, hier erwarte ich nichts dafür, sondern hier muss ich leisten, hier muss ich geben. Und das war immer so. Und deswegen, das macht mich stolz, dass wir das geschafft haben und dass wir auch diesen Weg so ebnen konnten und dass ich natürlich jetzt durch meine Verantwortung, die ich hatte, gerade über die Finanzen auch mit zu steuern und mit, ja, das eben auch entsprechend stets zu verhandeln, dass natürlich da auch dieser finanzielle Erfolg dann, der Starterfolg dann auch rausgekommen ist, natürlich ist man stolz mit drauf, aber ich glaube, jeder andere kleine Schritt, hätte der Nicolas Hebisch damals das Tor nicht geschossen vom Beck, dann wären wir gar nicht dahin gekommen. Das hängt doch alles irgendwie alles zusammen und deswegen hat keiner die Berechtigung, sich über irgendeinen anderen zu stellen. Und das war mein Job. Also habe ich auch immer gesagt. Ja, habe ich auch immer gesagt. Und Unterschied war ja dann noch, ab 1.1.16 habe ich ja mein Geld bekommen und habe ja auch da immer klar die Philosophie vertreten. Es gab da auch immer wieder Streit um diese Ehrenkarten, wer da im VIP-Zelt ist. Ich persönlich muss ich mal sagen, das hat mich immer angepiept, ja, mit diesen Streitigkeiten um irgendwelche VIP-Karten. Da habe ich schon intern immer zu Mitarbeitern gesagt, also wenn ich hier mal aufhöre, mir braucht Kinder eine VIP-Karte geben. Ich kaufe meine Karte selber, stelle mich irgendwo hin, das ist nicht mein Anspruch. Also ich definiere mich nicht über irgendwelche VIP-Bereiche oder wie auch immer. Und deswegen, ja, stolz, ja. Und ich glaube, das können wir alle stolz sein. Wir haben es alle gemeinsam erreicht. Deswegen, ich mache diesen Startpunkt dieser 12. Aktion, 10.000. Das war doch von allen, das Fans, Mannschaft, Mitarbeitenden, alle wollten das, diesen Weg. Und ich war auch nur ein Teil davon, hat natürlich eine besondere Funktion und eine Verantwortung dabei, aber nicht mehr und nicht weniger. Und mit anderen Leistungen hätte es nicht geklappt, wenn andere nicht ihre Leistung gebracht hätten. Nichts hätte geklappt. Es ist ein Zusammenspiel aller Kräfte gewesen.
Ich sehe den Thomas, der gleich sein Headset wieder im Anschlag hat. Nee, aber hast du nicht? Okay. Na dann, dann sind wir ja jetzt schon wieder sozusagen in der Jetztzeit angekommen im Wesentlichen. Hat Kerstin ja schon so ein bisschen drauf hingeleitet. Ich würde aber trotzdem einfach gerne nochmal pro forma die Frage gestellt haben, jetzt nochmal rückblickend auf 10 Jahre Aufstieg in den Profifußball. Wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen angesprochen. Gibt es noch Dinge, Themen, Sachen, die wir vergessen haben, die dir wichtig sind? Irgendwie irgendwas, was jetzt hier noch angesprochen werden kann oder sollte aus deiner Sicht?
Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und habe gesehen, es ist auch schon eine ganze Zeit vergangen. Ja, was genau. Ich ja sagen muss, jetzt haben wir ja nur über die guten Zeiten gesprochen. Zur Wahrheit gehört ja auch, danach kamen ja dann auch sehr harte Zeiten. Ja, also die waren ja dann nicht so mehr so schön Aber ich glaube, das würde jetzt auch wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen, aber ich dachte, das wird auch zur Sprache kommen, aber den haben wir auch viel gelernt. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Neben diesen guten Zeiten gab es auch, ja, ernste, sportliche Zeiten, auch Themen. Zum Glück keine wirtschaftlich ernsten Zeiten, aber sportlich sehr ernste Zeiten bis dahin, dass wir ja auch fast abgestiegen wären in die Regionalliga. Ja. Und das hat ja auch seine Gründe gehabt, ja, auch der Weg dahin etc. Aber ich glaube, das würde jetzt wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, wenn ihr da nicht mehr hin wollt.
Naja, ich würde da eher mal elegant sagen, das ist vielleicht ein Thema für eine Folge. Für eine Fortsetzungsfolge, weil wir tatsächlich sozusagen heute und auch mit dieser Reihe uns auf dieses eigene Szenario Aufstieg in den Profifußball gern fokussieren wollten. Ich habe aber wohl gehört, dass du da auch noch das ein oder andere sozusagen, ja, was dann noch so ein bisschen zirkuliert, und ich weiß nicht, ich lade da gern ein, jetzt hier spontan da nochmal einen Termin zu finden, da auch nochmal drüber zu sprechen, über diese Zeit sozusagen nach dem Aufstieg, dann mit dem Aufstieg in die zweite Liga, weil ich, also du hast es ja auch mehrfach schon gesagt, es gibt ja so an verschiedenen Stellen Dinge, wo du sagst, du könntest ein Buch drüber schreiben. Also ich glaube, auch diesen Themenkomplex können wir hier sehr gerne nochmal beleuchten, oder?
Gern.
Also, ich glaube, euch muss ich nicht fragen, muss Mario sagen.
Also ich glaube, ich will keinen langweilen mit meinem Geschwätz, ja, das wäre nervig. Also von daher, wenn Bedarf ist, immer gerne. Also ich habe da nichts zu verbergen, werde aber auch keinen beschädigen, das werde ich nicht mehr machen. Die Zeiten sind vorbei, wir haben alle unser Bestes gegeben, jeder mit einer Ernsthaftigkeit dran gelebt. Es gab Themen, es gab Streitigkeiten, es gab alles, klar, aber am Ende ist die Geschichte jetzt da, wo der Verein jetzt hier heute steht, und das ist wieder durch andere Personen erreicht worden. Alles zu seiner Zeit. Und gerne können wir auch noch da über diese schlechten, den zweiten Teil meiner Geschichte auch dazu sprechen. Der wurde ja heute sozusagen hier nicht gemacht. Wenn der Bedarf besteht, ich bin gerne offen, ich habe nichts zu verbergen. Aber wie gesagt,
wenn ihr
das wollt. Oder das die Fans draußen das wollen oder die Zuhörer das wollen, dann immer gerne.
Dann machen wir es ganz, ganz einfach. Wir haben ja die besten Hörerinnen und Hörer der Welt, die können uns jetzt einfach mal ein Feedback schicken, ob ihr da draußen da Bock drauf habt, dann bitte gerne aufmerken. Ich habe eine Idee, wie das ausgeht, aber Genau. Jetzt hatte ich gerade noch eine coole Überleitung im Kopf, die mir so kurz entfleucht ist, aber nee, gar nicht. Ich habe ja hier, sozusagen, bin ja wunderbar vorbereitet worden von Kerstin. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Jetztzeit wieder angekommen, und vielleicht noch zwei gefühlige Fragen zum Abschluss. Die Frage ist von dir, willst du sie stellen? Nein. Was wünschst du dem FCM für die nächsten 10 Jahre?
Ja, ich wünsche dem ersten FC Magdeburg natürlich, also unser Verein, so wie Sie ja sagen, ja, das bleibe ich auch ganz klar. Ja, auch wenn ich dem Verein jetzt aktuell mehr vom Weiten verfolge, ich drücke natürlich immer die Daumen, und ich wünsche natürlich wirklich alles Gute. Ja, und das wirklich alles Gute meine ich wirklich, ich sehe jetzt Fußball, der ist für mich vom Feinsten. Also ja, ich kann da nur gratulieren zu dieser Saison. Also egal, wie die Saison ausgeht, ich sehe da auch eine Gefahr drin, wie die Saison ausgeht, also wenn sie negativ ausgeht, aber wichtig ist, glaube ich, dass alle das mitnehmen, das, was man hier gesehen hat. Also ich sehe einen wunderbaren Fußball, den hätten wir uns vor Jahren noch nicht träumen lassen. Der ist eine Garantie für die zweite Liga. Ich glaube, wir hätten uns auch nie träumen lassen, dass wir so stabil wie gerade heute, wenn wir hier sitzen, so stabil in der zweiten Liga stehen. Da können wir sehr stolz drauf sein. Und wenn auch natürlich mehr geht, du willst immer mehr als Sportler, aber ich habe gesagt, vielleicht ist es das Bild auch wieder von Mainz 05, oder man braucht vielleicht auch nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre, oder man schafft es dies ja noch, egal wie, das, was da ist, das wünsche ich mir, dass man das irgendwie konservieren kann. Alle wissen, es wird auch wieder andere Zeiten geben, es wird auch ernste Zeiten geben, zusammenstehen, zusammenbleiben, Klarheit haben, aber dennoch auch kritisch miteinander umgehen. So wie ich es erlebt habe, und das war auch richtig von allen Seiten, ja, vielleicht nicht immer auf der Art oder wie auch immer, aber also unter der Gürtellinie natürlich nicht, aber Klarheit gehört immer zu und Kritik, aber ich wünsche dem Verein wirklich alles, alles Gute, und vor allen Dingen allen Verantwortlichen, die wirklich immer das glückliche Händchen drückt, fest die Daumen, weil ich selber erlebt habe und weiß, was es bedeutet,
ja,
dass es nicht immer so einfach ist.
Ja. Und dann machen wir es vielleicht zum Schluss noch, obwohl das eigentlich ein geiles Schlusswort war, aber noch konkreter, wo steht denn der FCM aus deiner Sicht am 18.05.2025? Das ist dann nach dem Düsseldorf-Spiel. Lässt du dich dazu eine Aussage hinreißen? Weil wir hadern ja jede Woche, das ist ja für uns immer so, mal so, mal so, je nachdem, aber wo stehen wir da?
Ja, ich glaube, man steht dann da am Ende der Saison als die Mannschaft, die für mich den besten Fußball in der zweiten Liga in dieser Saison gespielt hat.
Gute Antwort, perfekte Antwort, wunderbar. Juti, schönes Ding. Dann gucke ich jetzt auch auf die Uhr. Wir hatten ja vorher auch so ein bisschen gesprochen, wo wir so landen wollen. Und ich glaube, da landen wir jetzt in dem Korridor, landen wir ganz, ganz passabel. Wir können hier aber natürlich nicht rausgehen, ohne dir einfach auch nochmal zu danken. Also du hast es ja schon gesagt, es gab sozusagen, es gab diese wahnsinnige Aufstiegs- und Erfolgsstory, es gab danach auch noch andere Zeiten. Ich will da auch ehrlich sein, auch wir hier im Podcast haben uns an deiner Rolle immer mal ganz ordentlich gerieben, an der Person nicht, so weit würde ich nicht gehen, weil
das stand uns auch gar nicht zu.
Steht uns auch gar nicht zu. Nichtsdestotrotz, völlig unabhängig davon, ist auch dein Name, Mario, mit diesem Aufstieg, der so essentiell war, du hast es vorhin ja auch angesprochen, auch für die Geschichte dieses Vereins so wichtig war, dass wir das schaffen, diesen Schritt zu gehen gegen Offenbach, da steht dein Name auf jeden Fall auch für immer mit in den Annalen unseres Vereins und auf jeden Fall ja an der Stelle vielen, vielen Dank für diese Arbeit, für diese Zeit, für dein Engagement, für alles, was du da reingegeben hast, für deine Klarheit immer, ich habe das immer sehr geschätzt, bin ich auch ganz ehrlich, diese klare Kante und einfach für deinen ja riesengroßen Beitrag auch zu diesem Erfolg, von dem wir heute noch zehren. Also ganz, ganz großes Dankeschön.
Kann ich nur so bestätigen.
Ja, also auch ja, vielen Dank für das Feedback und danke dafür. Und wenn ich nochmal ganz ehrlich aus dem Nähkästchen darf ich auch nochmal, möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Und zwar auch explizit mal bei Blog U. Sag das wirklich so, das war ja so, wir waren ja nicht immer nett zueinander, ja, es hat ja auch oftmals sich gerieben. Ich habe mich riesig gefreut, als ich zu meinem 50. Geburtstag dann die Botschaft bekommen habe, da, dass man auch mich da nicht vergessen hat und mir gratuliert hat. Nicht deswegen, sondern einfach, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe das, was ich hier gesagt habe, ich bin ein ehrlicher Typ, bin gerade raus, habe nicht alles richtig gemacht, um Gottes Willen, aber habe mich nie wichtiger gesehen als meine Aufgabe. Und dass sich dieser Kreis an diesem Tag für mich dann so geschlossen hat, das war mein innerer Frieden. Das hat mich bis zu diesem Tag bewegt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass das immer so irgendwie dazwischen blieb, bei allem Hoch und Tiefs und bei allen Für und Wider. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist immer irgendwas offen, aber an diesem Tag hat sich das für mich geschlossen und deswegen auch da möchte ich diese Chance hier nutzen, um Danke zu sagen und ich habe meinen Frieden damit geschlossen.
Wunderbar. Denke, das kommt an oder ist auch angekommen. Definitiv. Ja, da sind wir jetzt am Ende von Folge 367. Würde ich sagen, werden in der nächsten Woche schon noch mal kurz auf Münster eingehen. Es tut mir leid, ich muss dazu noch zwei, drei Dinge sagen. Gucken, was wir in Paderborn machen und wie wir uns dann aufstellen für das Düsseldorf-Spiel. Aber das ist dann sozusagen nächste Woche. Mario, ganz, ganz herzlichen Dank einfach für deine Zeit heute Abend auch, dass wir sprechen konnten, dass du uns noch mal Einblicke gegeben hast. Klasse, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke euch. Dankeschön.
Ja, und dann bleibt uns jetzt eigentlich bloß noch klassisch Tschüss zu sagen und dann das Outro abzuspielen, oder? Also in diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis nächste Woche. Ihr könnt jetzt auch Tschüss sagen, wenn ihr wollt.
Okay, dann sagen wir auch Tschüss.
Danke, tschüss.
Adios.
Tschüss.